Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7. Unser Ding.
Bringen wir das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und MDR Sputnik. Late Line. 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Jens Uwe Krause.
Das stimmt. Und ich will heute mit euch über Schule reden. Also, was ist gut an Schule? Was ist schlecht an Schule? Und wenn etwas schlecht ist, warum ist es schlecht? Wie könnte man es möglicherweise verbessern? Wie denkt ihr an eure Schulzeit zurück? Mit einem Schmunzeln oder mit Unbehagen? Und wenn ihr noch selber zur Schule geht, macht's Spaß oder sehnt ihr den Tag herbei, an dem es heißt, auf Wiedersehen. Für heute wird das Klassenheft für immer zugeklappt. Ja, was fällt euch ein zum Thema Schule? Bitte ruft an 0800 80 5x5 oder geht auf unsere Seite www.lateline.de. Und zum Thema Schule spreche ich nachher auch noch mit der 20-jährigen Viviane Zismak. Die hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Schulfrust. 10 Dinge, die ich an der Schule hasse. Hasst ihr die Schule auch? Dann ruft an 0800 80 5x5. Ich heiße Viviane Zismak, bin 19 Jahre alt, Abiturientin und verdammt wütend. Also nicht ich, sondern Viviane. Die hat ein Buch geschrieben, Schulfrust, 10 Dinge, die ich an der Schule hasse. Mit der telefoniere ich später noch, denn das ist heute unser Thema, Schule. Man hat ja das Gefühl, niemand geht gerne zur Schule und dafür wird es ja wohl Gründe geben. Die will ich heute Abend von euch erfahren unter der 0800 80 5x5. Wie sind, waren die Zustände an eurer Schule? Was könnte man verbessern? Was ist völlig in die Grütze geritten und wo besteht noch Hoffnung? So, Viviane Zismak erklärt aber, warum sie derart wütend ist. Sie beantwortet die Frage nämlich mit folgendem. Weil ich die meiste Zeit meines Lebens mit eigentlich inakzeptablen Zuständen zurechtkommen musste. Ich habe an den Schulen, die ich besucht habe, Willkür miterlebt. Mir sind Ungerechtigkeiten widerfahren. Ich wurde systematisch demotiviert und die Leute, die mir eigentlich helfen sollten, waren oft inkompetent und ihren Aufgaben nicht gewachsen. Das klingt tatsächlich nach Frust. Das klingt nach keiner schönen Schulzeit. Das klingt nach einem guten Grund, ein Buch darüber zu schreiben. Und sie wird uns die 10 Dinge, die sie an der Schule hasst, dann nachher noch ausführlicher hier erläutern. Jetzt aber zu euch unter der 0800 80 5x5. Die große Frage, wie erlebt ihr Schule? Wie habt ihr sie erlebt, wenn ihr schon draußen seid? Als Ersten habe ich jetzt Max aus Bremen am Telefon. Und Max, weil du 16 bist, gehe ich mal davon aus, du gehst noch zur Schule.
Ja, genau, ich gehe noch zur Schule, richtig.
Guten Abend. Gerne oder ungern?
Och, eigentlich doch ganz gerne. Also,
okay.
Also ich finde sie gar nicht also so schlimm. Wir haben im Moment auch Praktikum, deswegen man sieht jetzt so ein bisschen die Arbeitswelt, sag ich mal.
Was für eine Schule gehst du?
Ich gehe aufs Gymnasium.
Gymnasium.
Ja, jetzt denkst du wahrscheinlich Streber oder so, ne?
Nö, ist man automatisch Streber, wenn man aufs Gymnasium geht? Nö.
Nein, Quatsch. Nö,
wie,
auf jeden Fall.
Wie erlebst du denn außerhalb jetzt von der Praktikumswoche, wie erlebst du die Schule? Hast du das Gefühl, du hast kompetente Lehrer? Wird der Lehrplan durchgehechelt oder gibt man sich Mühe? Wird Leistung belohnt oder wird nur der belohnt, der sich am geschicktesten durchschummelt? Erzähl ein bisschen von deinem Schulalltag.
Ja, ich denke einfach, es wird einfach zu viel gemacht. Vor allem auf dem Gymnasium jetzt ja auch durch die 12 Jahre nur. Es ist einfach zu viel. Also wir merken das ja auch selber und die Lehrer jammern ja eigentlich selber auch, weil sie es auch nicht schaffen, uns das alles beizubringen. Die haben ja auch nur wenig Zeit dann und dann kommt eben so Sachen wie Praktikum oder sowas dazwischen. Und ich denke einfach, das ist zu viel. Ich denke, das war ein Fehler, obwohl die, du kommst jetzt ja auch aus Bremen, was die jetzt ja auch gezeigt haben im Weser-Kurier und so, dass die Zahlen, also die Ergebnisse eigentlich gar nicht so schlecht sind. Was ich eigentlich gar nicht so richtig glauben kann.
Fühlst du dich richtig auf das Leben vorbereitet? Hast du das Gefühl, das, was du in der Schule lernst, macht Sinn? Oder machst du das einfach, weil man sagt, Max, lern das?
Also manches macht wirklich Sinn. Also so Fächer wie Politik oder so, wo wir dann beigekriegt bekommen, wie sowas eben funktioniert, wie Marktwirtschaft funktioniert, wie das ganze Leben funktioniert, wie ein Unternehmen aufgebaut ist, wie das funktioniert und so. Das finde ich wichtig. Aber andererseits finde ich auch so unwichtige Fächer wie Musik oder so. Also finde ich total unnötig.
Total unnötig?
Ja, weil man lernt da eigentlich gar nichts. Außer wenn man dann totaler Musiker ist, dann kriegt man eine 1, dann freut man sich, okay, das bin ich jetzt nicht. Und dann hat man immer mit diesen Noten zu kämpfen und ja.
In dem, Buch, dabei auch nicht raus. In dem Buch Schulfrust, über das ich nachher noch mit der Autorin sprechen werde, heißt es unter anderem, eigentlich wird in der Schule nicht Leistung belohnt, sondern der sich tatsächlich am geschicktesten durchmogelt, der größte Blender, kriegt die meiste Aufmerksamkeit und am Ende auch die besten Zensuren. Es geht gar nicht darum, ob jemand viel weiß, es geht nur darum, vorzutäuschen. Man würde viel wissen, indem man nämlich punktuell für eine Klausur übt und danach kann man eigentlich alles auch wieder vergessen.
Ja, ist so. Also ich tue es zum Beispiel oder auch ganz viele. Ich denke, einfach das, was wir gelernt haben, also so vor Weihnachten oder so, das ist ganz schlimm. Da denken die ganzen, also dann sagen die ganzen Lehrer, ups, wir müssen ja nur eine Arbeit schreiben. Ja, super. Und dann kommen die mit ihrem Stoff da an und so. Und da müssen wir eigentlich nur noch lernen. Dann lernt man das eine, okay, dann ist das abgeschlossen, kommt die nächste Arbeit, nächstes Lernen. Und davon danach weiß man vielleicht nur noch die Hälfte oder weniger sogar noch. Also.
Aber immerhin klingt es bei dir so raus, als würdest du abends ins Bett gehen und dich auf den nächsten Tag, sagen wir mal, nicht freuen, aber zumindest auch nicht mit Kopfschmerzen einschlafen. Es klingt so, als würdest du ganz gerne zur Schule gehen. Scheint alles ganz gut zu laufen.
Ja, es läuft doch alles gut und so und ich bin auch ganz glücklich und so und es hat ja auch positive Sachen. Also ich sag mal so, wir haben ziemlich gute Arbeitszeiten. Also ja, wir gehen zur Schule und kommen mittags dann wieder nach Hause. Und wir haben irgendwie keine Überstunden oder so, die wir ableisten müssen oder irgendwie sowas. Also von daher ist das eigentlich ganz gut. Und unsere Lehrer sagen auch immer, ja, wenn ihr mal später arbeiten geht, das ist total anstrengend und so. Und bleibt mal lieber in der Schule, das ist viel besser.
Ist das eine Aufforderung zum Sitzenbleiben? Je häufiger du sitzen bleibst, umso länger bleibst du ja in der Schule.
Ja, aber Sitzenbleiben ist ja nicht so toll. Dann gehen ja die ganzen Freunde weitermachen.
Stimmt.
Ein Jahr später und dann ist man wieder bei den Kleinen, sag ich mal, weil ich jetzt zum Beispiel auch, ich könnte eine Klassenstufe schon höher sein. Das heißt, die sind teilweise 2-3 Jahre jünger als ich und ja, das geht dann ein bisschen weit auseinander, denke ich.
Max, dann ist das ja schon mal ein versöhnlicher Einstieg in diese 2 Stunden Late Line. Der Erste, der anruft, sagt nicht gleich, Schule ist scheiße, sondern klingt ganz zufrieden. Wollen wir mal sehen, ob es bei dieser Tendenz bleibt? Ich habe ja eher das Gefühl, dass Schüler, ob es jetzt Ex-Schüler sind oder noch Schüler, die zur Schule gehen, eher ganz dolle Unzufriedenheit in sich tragen über das deutsche Schulsystem. Das werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Dir erstmal vielen Dank und hör noch ein bisschen zu.
Ach so, nee, das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, aber das ist jetzt... Weil ich finde einfach ganz heftig den Unterschied zwischen Gymnasium und Realschule. Also der ist ganz groß, sage ich mal.
Okay.
Und das finde ich eben nicht so toll. Also wenn man dann auf die Realschule kommt, ist man gleich super. Also hat man nur Einsen und so und das finde ich dann auch schlecht.
Okay. Max, erstmal vielen Dank. Mach's gut.
Ja. Tschüss. Okay, du auch. Tschüss.
So, dann machen wir direkt weiter hier in der Late Line mit Flo aus Elmshorn. 26 Jahre, hoffentlich kein Schüler mehr. Hallo Flo.
Na, kein Schüler mehr, nee.
Das schon mal, wirklich. Dann hast du
10 Jahre
schon mal...
Raus.
7 Jahre raus, also hast du Abi...
10 Jahre
raus?
10.
Also kein Abi gemacht?
Nee, Hauptschule.
Hauptschule, okay.
Hauptschule.
Warum, wenn ich mal fragen darf? Denn das ist ja nicht automatisch, dass man die Hauptschule besucht, weil man fürs Gymnasium womöglich in dicken Anführungszeichen zu blöd wäre. Manchmal hat das ja auch so Gründe wie, oh, kein Bock.
Und ja, das war bei mir der Fall.
Ah, okay.
Ich hatte damals von der Grundschule die Einschätzung Realschule bekommen.
Mhm.
Bin da 2,5 Jahre drauf gewesen. Und bin dann abgegangen, auf die Hauptschule rückgestuft, wenn du so willst. Und bei mir kam die Null-Bock-Phase. Einfach so pubertär gedacht, so irgendwie, ja, leck mich alle am Arsch.
Mhm.
Und wie gesagt, bin dann in der Realschule einmal sitzen geblieben. Und bin dann aufgrund schlechter Leistung einfach auf die Hauptschule gekommen. Und hab dann, ja, ich würde nicht sagen mit Ach und Krach, aber halt schon so, wurde knapp im Hauptschulabschluss später dann, ne? Und
jetzt ist ja
bereu's natürlich.
Hauptschule klingt ja immer schon so wie so Endstation. So dass man denkt, ey, was soll ich mit dem Hauptschulabschluss denn überhaupt in diesem Land erreichen? Was hast du denn jetzt erreicht mit deinem Hauptschulabschluss?
Ich bin jetzt in der Altenpflege. Hab da mein Examen gemacht. Gott sei Dank, habe mich da aber auch wirklich auf den Arsch gesetzt und hab gebüffelt, bin dieser Phase im Wachsen, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt musst du was reißen und habe dann mein Examen gemacht und bin da jetzt mittlerweile auch ganz zufrieden mit. Nur ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Wie gesagt, ich bin 10 Jahre aus der Schule raus. Ich weiß nicht, wie Firmen in Altenpflege etc. Darauf reagieren, wenn man jetzt mit, ich weiß gar nicht, was ich für einen Abschluss hatte, also wie gesagt, mit Ach und Krach, ob man da überhaupt heute noch rankommt. Wie gesagt, vor 10 Jahren war es noch ein bisschen einfacher.
Gibst du denn nur dir und deiner Null-Bock-Phase die Schuld oder hat deiner Meinung nach das System,
nein,
die Schule selbst
eine Mitschuld? Ich gebe nur mir die Schuld, ganz im Ernst.
Ja.
Wie gesagt, ich war damals einfach so auf Rebell und habe mir gedacht, ah, scheiß drauf, wozu brauche ich das denn? Als es dann hieß, okay, von der Realschule runter auf die Hauptschule, habe ich mir gedacht, okay, ich habe damals nur rumgehangen, habe damals nur Späße gemacht im Unterricht und nur Scheiß gebaut, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, wenn ich jetzt so wirklich, wo du jetzt gerade das Thema so gesagt hast, so, wo ich jetzt so vor 10 Jahre zurückblicke, da habe ich gedacht, oh Mann, ey, also damals hättest du echt wirklich so, das Thema ist einfach so, ich bin gar nicht so, ich hätte es gepackt. Auf jeden Fall, Realschule. Ich hätte es gepackt vom Verständnis her. Nur ich hatte einfach keinen Bock drauf. Ich hab die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe bei den Arbeiten nicht gelernt und so weiter und so fort. Und dann kamen natürlich 5 und 6. Und als ich dann, wie gesagt, auf die Hauptschule runterkam, wurde es ein bisschen einfacher, klar. Aber ich habe mich dann auch nicht hingesetzt, natürlich nicht. Und als es dann hieß, zum Halbjahreszeugnis, so dieses Bewerbungszeugnis in Anführungsstrichen, dass der Abschluss gefährdet ist, da habe ich mich dann besonnen und habe dann gesagt, okay, wäre schon scheiße, wenn du ohne Abschluss runtergehst. Und dann habe ich echt wirklich den Arsch in die Hose gehabt und habe gesagt, okay, wenigstens einen Abschluss solltest du schaffen. Und ich habe es dann auch geschafft, Gott sei Dank. Aber trotzdem, wenn ich so jetzt zurückblicke, dann denke ich wirklich so, hey, hallo, hättest du es locker packen können.
Okay, Flo, aber deine Pubertät können wir dem Schulsystem nicht vorwerfen.
Nein,
von daher nehme ich es als Eindruck mit und bedanke mich erstmal an dieser Stelle.
Ja klar, kein
Mach's
Thema.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. So, dann hören wir mal weiter, was hier der Steffen, 20 Jahre aus Stuttgart, zu sagen hat zum Thema Schule. Hallo Steffen.
Guten Abend, Juck, erstmal.
Guten Tag.
Ich wollte noch sagen, das klingt jetzt hoffentlich nicht so albern, aber wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, also wollte ich noch ein gutes neues Jahr wünschen.
Nein, das klingt überhaupt nicht albern. Also im Januar kann man das immer noch machen. Ab Februar wird es albern.
Ja, aber wir sind ja schon fast, wir kommen ja ganz nah Ende Januar jetzt
dran. Ja. Nee, das lasse ich noch durchgehen.
Okay.
So, selber noch Schüler? Nein, mit 20 solltest du die Schule hinter dich gebracht haben.
Ja.
Mit welchem Abschluss bist du denn von der Schule gegangen?
Auch nur mit einem Hauptschulabschluss.
Warum?
Weiß nicht, vielleicht könnten wir es auch mit dem vorigen also Anrufer vergleichen.
Also auch so null Bock.
Genau, null Bockphasen hatte ich manchmal auch. Aber irgendwann habe ich auch mal die Zeugnisse geguckt und habe mir natürlich gedacht, Mann, da muss man sich jetzt auch mal reinhängen, da muss man halt was draus machen. Und dann habe ich doch noch zum Glück den Hauptschulabschluss geschafft.
Was ist dieser Hauptschulabschluss jetzt in deinem Leben wert? Hat er dir irgendwie geholfen oder war das nur für dich so, okay, ich habe zumindest irgendwie einen Abschluss gemacht?
Na, ich hätte auf jeden Fall, also ich muss jetzt feststellen, also die Schule ist jetzt schon lang her, also seit knapp 2 Jahren.
Mhm.
Und ich muss auf jeden Fall sagen, tja, hättest du dich mal früher auf deinen Arsch gesetzt und hättest mal was getan für die Schule. Ja, und hättest nicht immer nur ständig, also jetzt nicht so wie der Anrufer vorhin, nur Scheiße gebaut im Unterricht. Also ich habe, denke ich mal, also ich hätte schon aufgepasst im Unterricht, bloß am Nachmittags halt, wenn man heimgekommen ist, nicht sofort an die Hausaufgaben gedacht, sondern lieber andere Sachen im Kopf gehabt.
Was war denn dein Eindruck von der Hauptschule? Waren das in erster Linie alles nur Typen und Mädels, die einfach null Bock hatten? Oder warst du umgeben von Menschen, die dir, sagen wir mal, vielleicht intellektuell unterlegen waren, die Hauptschule besucht haben, weil sie die Real- oder Schule oder das Gymnasium nicht geschafft hätten? Du aber einer gewesen bist, der es theoretisch hätte schaffen können, aber zu faul war. Also wie hast du das wahrgenommen? Was hattest du für Mitschülerinnen und Mitschüler?
Genau so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, könnte man es ausdrücken. Aber natürlich, es gab schon viele in meiner Klasse, die auch wirklich es schaffen wollten und die es auch am Ende gepackt haben. Und ich würde schon sagen, dass ich clevere Mitschüler hatte. Aber da möchte ich jetzt nicht bezeichnen, dass ich nicht clever gewesen wäre.
Was mich halt interessiert ist, ob man sich dann unter Gleichgesinnten fühlt auf der Hauptschule oder dass man das Gefühl hat, ey, was habe ich hier eigentlich zu suchen? Eigentlich bin ich viel klüger als die. Nur weil ich so faul bin, hocke ich jetzt hier in der Hauptschule.
Nein, so kann man es eigentlich nicht beschreiben. Ich denke schon, dass ich mich auf einem gleichen Niveau gefühlt habe wie die anderen Mitschüler. Also, dass ich genau auf der gleichen Welle geschwommen bin.
Also eher, ich muss tatsächlich nochmal nachfragen, also eher alles welche, die sich haben ein bisschen gehen lassen, die zu faul waren.
Ja, das, also es, man kann es auch so beschreiben. Es gab manche, die haben sich angestrengt. Es gab auch manche, die hatten wirklich gar keine Lust. Also das hat man denen schon morgens angesehen, wenn die morgens zum Unterricht erschienen sind. Manche sind auch wirklich, haben es versucht, in der Stunde einzuschlafen. Ja.
Die haben es versucht einzuschlafen?
Mhm.
Mit Erfolg?
Ja,
aber das Verhältnis von denen, die einfach nur da abgehangen haben und denen, die sich wenigstens Mühe gegeben haben, wie würdest du das einschätzen? In Prozent? War es so Hälfte, Hälfte? Waren es mehr Leute, die sich angestrengt haben und viel weniger, die faul waren? Was ist so in deiner Erinnerung hängen geblieben?
Man könnte sagen, dass es so im 50-50%-Bereich war.
Demotiviert einen das denn nicht, wenn man an der Hauptschule ist und gefühlt die Hälfte einfach in so einer Null-Bock-Haltung da rumhängt? Also finde ich sehr schwer, sich dann überhaupt zu motivieren, den Arsch hochzukriegen.
Ja, da macht man sich einfach ein Bild davon und sagt, das ist ihr Leben, die müssen das in den Griff kriegen und man hat selber ein Gedächtnis, kann selber denken und man muss selber später mal man kann es für sich selber denken.
Du bist ja jetzt 20. Was machst du jetzt?
Ich mache zurzeit Ausbildung als Bürokaufmann.
Hättest du mit einem Abitur irgendwas anderes gemacht?
Ich denke schon. Ich bin jetzt froh, dass ich so einen Job habe. Also ich meine natürlich, ich hätte mich damals gerne mir an den Kopf gefasst und gesagt, okay, packe ich es nochmal an, schaffe ich mich ran, aber manchmal gab es halt diese Phasen, da hat man einfach gar keine Lust gehabt. Und jetzt bereut man es.
Alles klar. Steffen, lieben Dank und schönen Abend noch.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
0880, 5x5, das ist die Nummer. Das Thema heute ist Schule. Und ich möchte gerne von euch wissen, habt ihr Schulfrust? Oder seid ihr eigentlich so ganz zufrieden mit dem, was an deutschen Schulen passiert? Und ich habe jetzt am Telefon den Bastian aus Naumburg, 18 Jahre. Guten Tag.
Hi.
Mit 18 könntest du gerade kurz vorm Abitur stehen, fertig sein, keine Ahnung, Hauptschulabschluss haben. Wie ist bei dir die Lage?
Das Abitur ist knapp daneben. Also ich habe jetzt im letzten Jahr August meinen Realschulabschluss bestanden, also bekommen.
Ja. Wäre mehr drin gewesen oder war das schon das Maximum an dem, was für dich möglich war?
Naja, es wäre mehr drin gewesen. Aber so, aber meine Meinung war, ich hätte Gymnasium weitermachen können. Mhm. Aber ich habe drüber nachgedacht, was bringt es mir, in die Schule zu gehen, dann Ferien zu haben, wenn man aber in den Ferien dann kein Geld hat und alles. Da habe ich lieber gesagt, okay, mache ich Ausbildung und mein eigenes Geld verdienen, anstatt auf der Tasche von meinen Eltern zu sitzen.
Okay, aber was machst du jetzt mit deinem Realschulabschluss?
Na, ich bin jetzt in der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker.
Okay, und das ist auch ein Job, den du gerne machen willst?
Na, den habe ich auf jeden Fall so ausgewählt hier, damit ich in der Zukunft jetzt noch weiterführen kann.
Okay. Wie hast du denn deine Schulzeit erlebt? Hast du rückblickend das Gefühl, die haben schon alles richtig gemacht, die Lehrer, das lief alles ganz anständig oder eher das Gegenteil?
Naja, ich fand eigentlich, die Schulzeit war viel besser als die Arbeitszeit jetzt.
Weil sie bequemer war, oder warum?
Richtig, richtig. Weil, wenn ich das jetzt höre, wie jetzt zum Beispiel Facebook irgendwo lese oder höre von anderen Freunden, die noch in der Schule sind, ja, hier scheiß Schule und was weiß ich, kein Bock mehr drauf, sage ich einfach nur, ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst nicht, wie das Arbeitsleben ist. In der Schule habt ihr regelmäßig Ferien und los bis, was weiß ich, um 1 und 2 Unterricht. Und bei Arbeit müsst ihr 8 Stunden am Tag auf Arbeit hocken Und man könnt nur Urlaub nehmen, wenn ihr den bekommt. Und habt auch ihr begrenzten Urlaub.
Gut, dafür muss man, das ist ja das, was Lehrer einem auch immer sagen während der Schulzeit, haben wir auch gerade eben schon gehört, dass das immer ein Argument ist von Lehrern, wartet erstmal ab, wenn ihr richtig arbeitet, dann werdet ihr euch noch zurücksehnen. Aber das stimmt natürlich, aber es ist ja auch ein bisschen so, dass man natürlich, wenn man arbeitet, man muss nicht mehr auf irgendwelche Klausuren hinarbeiten, man muss nicht Sachen lernen, für die man sich nicht interessiert, man muss nicht eingepfercht sein in einem Klassenraum und da 45 Minuten die Fresse halten. Also das sind ja auch alles Sachen, die wegfallen und über die man möglicherweise froh ist, dass sie wegfallen.
Ja, na klar, ich habe auch froh, wo ich dann gehört habe, ja, Schule vorbei, letzten paar Wochen und alles. Da habe ich mich echt gefreut. Aber ich hatte echt keine Lust mehr, noch auf der Tasche von den Eltern zu hocken. Also, wie sage ich das jetzt am besten? Halt unabhängig zu sein von anderen. Das finde ich halt besser als in der Schule. Und ich kann es nur jetzt in den Raum stellen, zu allen Schulkindern noch, die da zuhören. Seid froh, dass ihr noch in der Schule seid. Das ist meine Meinung.
Lustig, wer das ein 18-Jähriger schon sagt. Das finde ich schon ganz erstaunlich, weil das klingt schon sehr, sehr reif, weißt du, schon so ein bisschen sehr erwachsen. Seid froh, dass ihr noch in der Schule seid. Das sagt jemand, der gerade die Schule verlassen hat, aber offensichtlich ist ja was dran.
Na ja, klar, das sag ich noch nicht alleine. Das sagt noch ein paar Kumpels von mir, die aus meiner Klasse jetzt waren, die jetzt auch arbeiten sind. Man sagt es ungern, aber die Lehrer hatten recht.
Alles klar, Bastian. Vielen Dank und den Satz schreibe ich mir auf. Die Lehrer haben recht. Danke dir erstmal. Mach's gut. Tschüss.
Na, ciao.
Und dann machen wir weiter mit einem Anruf aus Stuttgart von Berfin. Ist das richtig?
Ja, richtig. Hallöchen.
Guten Tag. 17 Jahre bist du und damit möglicherweise noch in der Schule.
Ja, ich bin noch in der Schule, leider.
Leider? Also du willst da raus?
Ja, allerliebst würde ich da rausgehen, ehrlich.
Du wirst Abitur machen oder was machst du?
Ja, genau. Ich habe jetzt meine Realschule gemacht und jetzt bin ich auf einem Wirtschaftsgymnasium gelandet, was mir überhaupt nicht liegt. Jetzt lerne ich BWL und VWL und Business Englisch und ja, dass ich dann mein Abitur habe.
Was ist das Schlimmste im Augenblick für dich?
Das Schlimmste ist, dass man in der Realschule nicht gut vorbereitet wurde auf eine weiterführende Schule. Und dass die Lehrer auf unserer neuen Schule denken, sie wären irgendwie die Allerbesten, die Allerintelligentesten und machen die Schüler schon ziemlich runter.
Das heißt, man wird ein bisschen von oben herab behandelt, weil man von der Realschule kommt?
Ja. Man wird schon ein bisschen herab behandelt.
Wie äußert sich das? Kannst du ein Beispiel geben?
Wie äußert sich das? Zum Beispiel, wir haben heute unsere Endnoten bekommen für das Halbjahr.
Ja.
Und da wurde bei mir was falsch gerechnet. Und zwar habe ich mündlich 2 gehabt in Mathe und habe eine 4 geschrieben. Und ich würde dann theoretisch auf eine 3 stehen, weil ich habe nur eine 3 geschrieben. Und wenn man dann zum Lehrer geht und sagt, die haben Fehler gemacht. Ach nee, das kann gar nicht sein. Und ihr Schüler, ihr macht immer so ein Theater drum und so. Und ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder Schüler, die zum Beispiel sich gar nicht melden, die ruhigeren sind, bekommen immer bessere mündliche Noten als die, die sich dauerhaft melden. Finde ich zumindest.
In dem Buch Schulfrust, über das ich ja nachher noch mit der Autorin reden werde, mit Viviane, steht unter anderem, Sympathie sei das wichtigste Bewertungskriterium.
Ja, das stimmt. Also,
hast du den Eindruck Lehrer, auch?
Ich bin mein Lehrer. Ich habe mal 2 Fünfer geschrieben, das ist ein Beispiel. Also ich bin eigentlich keine schlechte Schülerin, bin aber schon vorgekommen. Und da habe ich trotzdem noch die 4 bekommen im Zeugnis. Also die bewerten sehr streng nach Sympathie. Doch, das ist wirklich so. Es war auch so in der Grundschule, ich habe Migrationshintergrund, also meine Eltern reden auch Deutsch zu Hause. Und in der Grundschule war ich in der 3. Klasse, hatte ich eine Gymnasialempfehlung, in der 4. auf einmal. Im Halbjahr hatte ich eine Realschulempfehlung, habe ich gesagt, okay, kann ja gut sein. Und im Endjahreszeugnis war ich auf einmal eine Hauptschülerin.
Mhm.
Und dann habe ich einen Test gemacht und da war ich für ein Gymnasium geschaffen. Ja. Und die Lehrerin hat gemeint, du bist ja auch noch ein Scheidungskind. Und hat auf meine Eltern eingeredet, ich wäre doch eine Hauptschülerin. Und dann haben sie mich natürlich in der Hauptschule angemeldet. dann bin ich mit einem 1,0-Schnitt in der 6. dann hoch auf die Realschule und habe mich dann dort durchgearbeitet. Aber wenn ich jetzt so bedenke, wenn ich jetzt auf dem Gymi gewesen wäre, hätte ich jetzt mein Abi gemacht. Dann hätte ich jetzt nur noch ein Jahr vor mir gehabt und jetzt habe ich 3 Jahre vor mir. Und das ist halt schon ärgerlich.
Bist du da eher wütend auf die Lehrer oder auf deine Eltern möglicherweise, weil die ja den Lehrern geglaubt haben und nicht dir?
Ja, ich bin schon wütend auf die Lehrer, weil dieses Schulsystem ist echt nicht gut, wie es gemacht wird. Auch vor allem, dass man sagt, ja, die nicht so gut sind, kommen jetzt in die Hauptschule, die gut sind mittelmäßig, kommen in die Realschule, die super gut sind, kommen aufs Gymnasium. Das ist überhaupt nicht fair, finde ich. Also es gibt auch Hauptschüler, ich war ja auch auf der Hauptschule und die waren garantiert nicht blöd auf dieser Schule. Das waren halt nur Kinder, die nicht gefördert wurden von zu Hause aus. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass sie mit intelligenter in einer Klasse gewesen wären, dann hätten sie sich auf jeden Fall mehr angestrengt, meiner Meinung nach.
Mhm. Ja, es hat immer sowas von so einer Drei-Klassen-Gesellschaft, ne? Das war, zu meiner Schulzeit war es wirklich so, die größte Schande, die hätte passieren können, ist, du kommst auf eine Hauptschule. Das wurde einem immer so klar gemacht, ey, wenn du jetzt nicht lernst, dann kommst du auf die Hauptschule. Und das war immer so, um Gottes Willen.
Ich hab ein Jahr lang geheult. Ich war wirklich den ganzen Tag an meinem Schreibtisch gesessen und habe gelernt. Und alle sagen ja, ja, Hauptschule ist ja gleich Urlaub. Und keine Ahnung, das war echt kein Urlaub. Wirklich ohne Spaß. Man hat da wirklich lernen müssen. Also wer da sagt, als Gymnasiast oder als Realschüler, ja, Hauptschule, das ist doch gar nichts, da sind die Bläden drauf. Das ist gar nicht so. Also, für mich war das schon schwer.
Wie ist denn das Klima an einer Hauptschule?
Das Klima in der Hauptschule. Ich war ja in der 5. Bau, da waren ja Jungs, also Kinder noch. Ja. Die Lehrer, ich muss sagen, da hat mir das Klima am besten gefallen, weil die Lehrer haben sich mehr auf die Kinder eingestellt. Sie haben spielerisch versucht, den Kindern was beizubringen. Der Stoff wurde ein bisschen langsamer als in der Realschule. Also war ein bisschen langsamer, aber es war im Prinzip derselbe Stoff. Von der 5. und 6. Klasse haben wir auch die Bücher verglichen, das waren dieselben Bücher.
Mhm.
Also in Baden-Württemberg. Aber wir haben den Stoff halt langsamer behandelt und zum Beispiel die Raumgestaltung war auch viel schöner. Ich weiß jetzt nicht nur, ob das in unserer Schule so war, aber wir haben unsere Wände gestrichen in der gelben Farbe und wir hatten unsere eigenen Fächer, wo wir unsere Bücher ablegen konnten und so. Und das gab es zum Beispiel auf der Realschule nicht. Und in der Hauptschule gab es auch eine größere Gemeinschaft. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich in der falschen Klasse gelandet bin, aber in der Realschule war da mehr Mobbing und mehr Runtermachen und ich muss besser sein als du. Und
ah, okay. Weil man würde ja auch mal denken, dass das Klima an der Hauptschule besonders rabiat ist, aggressiv. Und je höher man kommt, Real oder Gymnasium, da ist dann alles gleich so, naja, da ist man gut erzogen, da ist man gebildet, da ist man intellektuell so weit gereift. So ist es nämlich nicht, ne?
Nee, ich bin jetzt auch auf dem Gymnasium, also ich fühle mich total unwohl. Ich bin in einer total komischen Klasse gelandet. Also das ist so komisch, was in der Klasse. Also die sind eigentlich, mag sie alle, aber da gibt es manchmal so Sachen, da denke ich mir, oh Gott, ich will zurück in die Realschule.
Wie lange hast du noch? Das ist ein bisschen
ich
wie bei jemandem, der im Knast ist.
Drei
Jahre, okay.
Ja, das ist ehrlich so. Letztens habe ich geheult und so, Papa, ich möchte abbrechen, ich habe keine Lust, ich mache auch keine Ausbildung, ich werde Hartz-IV-Empfängerin, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und dann hat er mich ausgelacht, als ich geheult habe, und er so, ja, du machst jetzt schön weiter.
Ach so, das ist aber eine sehr entspannte Reaktion. Viele Eltern werden ja wütend, laut, wenn Kinder damit drohen, die Schule hinzuschmeißen und Hartz-IV lieber als bessere Alternative in Kauf zu nehmen.
Ich bin ja auch voll engagiert, so politisch und so. Und der so, ja, der macht doch eine Ausbildung im Bundestag oder so. Und ja, das wäre ja voll cool. Und dann machst du halt eine Ausbildung mit Radio oder guck doch mal und so. Und dann hab ich auch gedacht, oh nee.
Ach, dann sei tapfer und halte durch.
Genau.
Mach's gut. Wir plaudern okay, dann gut. Ein andermal weiter.
Machen wir.
Tschüss.
Einen schönen Abend noch. Tschüssi.
So, dann haben wir jetzt am Telefon den Felix aus Darmstadt, 20 Jahre. Hallo Felix.
Hallo.
So, du bist fertig mit der Schule.
Genau, letztes Jahr Abitur gemacht.
Glückwunsch. Mit welchen Fächern?
Ich hatte Chemieleistungskurs und Geschichtsleistungskurs.
Das waren meine schwächsten Fächer.
Oh Gott, ja. Ja, nee, also ich war ziemlich zufrieden eigentlich damit, auch wenn mir der jetzt mit, wenn ich mit meinem Geschichtsleistungskurslehrer nicht so gut zurechtgekommen bin, aber naja, das ist jetzt Vergangenheit und leider, muss ich auch sagen, vorbei. Und ja, also ich weiß nicht, inwiefern dir meine Aussage vorliegt, aber was ich vorhin am Telefon gesagt habe.
Nee, liegt nicht vor.
Gut, weil genau, ich wollte einfach mal sagen, ich bin pro, also ich fand meine Schulzeit eigentlich super.
Ja.
Und ich wollte einfach mal sagen, dass, was mir halt, gut, ich meine, das werden jetzt vielleicht viele sagen, dass sie es blöd finden, aber was mir halt sehr gut gefallen hat, da wird einem gesagt, wo es lang geht, so ungefähr. Und man hat ein, sage ich mal, ein gut geregeltes Leben und ist, wird gut noch in der Schule umsorgt, sage ich mal. Man hat, was weiß ich, Ferien und schreibt Arbeiten und alles. Und man wird aber nicht so richtig darauf vorbereitet, was ich jetzt auch als Kritikpunkt anbringen muss, was danach kommt. Also wird nicht darauf vorbereitet, dass man danach in totale Selbstständigkeit eigentlich kommt und dass man dann alles allein regeln muss und nicht mehr gesagt bekommt, was man machen soll, so ungefähr. Und ja.
Das ist verwirrend, genau. Ne? Das ging mir tatsächlich auch so, dass mir das eigentlich ganz angenehm war in der Schule, jetzt zurückblickend, dass man genau wusste, da hast genau. du hinzugehen, die Bücher hast du mitzunehmen, das wird jetzt gemacht. Also man war sehr fremdbestimmt, aber es war natürlich sehr einfach. So ein bisschen so, als würde man mit einem Reisebus Urlaub machen und der Reiseleiter kauft die Karten fürs Disneyland und bestimmt, was am Tag alles gemacht wird. Und dann wird man plötzlich zum Beispiel zum Studium gespült. Und da wird es ja schon schwieriger. Da muss man ja plötzlich so viel alleine machen und denkt, ey, wie soll ich das denn bloß alles hinkriegen? So viele Entscheidungen muss ich plötzlich treffen. Das fand ich damals auch, dass man da plötzlich wie ein Ochs vom Berg stand und gemerkt hat, oha.
Knallauffall. Und
ja.
Knallauffall, man macht.
Ist das generell ein Problem an der Schule, dass man aufs richtige Leben eigentlich gar nicht vorbereitet wird?
Ja, also das habe ich so empfunden, muss ich sagen, weil keine Ahnung, es ist einfach was ganz komplett anderes. Also ich habe jetzt nicht angefangen zu studieren, weil ich nach der Schule halt gemeint habe, ja, ich mache jetzt erstmal, sage ich mal, oder es war einfach für mich so, einfach Abitur feiern, was weiß ich, in Urlaub fahren und dann habe ich halt erstmal gearbeitet im Sommer und habe dann erstmal gesagt, ich lasse erstmal locker angehen und studiere nicht direkt und bin dann mit Freunden nach Neuseeland gefahren und stehe jetzt halt vor der Entscheidung und da habe jetzt mich jetzt beworben fürs Studium. Und es war einfach, also keine Ahnung, ich brauchte erstmal so eine Auszeit und es ist jetzt einfach schwer, sag ich mal, sich einfach zu entscheiden und den Weg zu gehen von, sag ich mal, weg von den Eltern, von zu Hause und weg von dem guten alten Schulleben, sag ich mal. Mhm. Gerade wenn man noch, ich habe noch eine jüngere Schwester und sag immer auch, du hast so gut, wenn du noch zur Schule gehen kannst, ja. Und das muss ich einfach sagen, an der Schule wird jetzt nicht mehr irgendwie angeboten, ja, wie macht man es danach mit Bewerben und allem, weil da war ich auch teilweise total überfordert, muss ich sagen. Und ja, da stellt einen keiner drauf ein irgendwie und muss man dann alles selber machen, so ungefähr.
Wenn du Chemie und Geschichte hattest als Hauptfächer, also als Leistungskurse, was willst du machen damit? Also warum hast du dich für diese Fächer entschieden? Hatte das schon perspektivische Gründe?
Nein, Chemie, sag ich mal, ich hatte mir schon damals überlegt, dass ich mich eigentlich sehr fürs Medizinstudium interessiere oder auch Chemie allgemein, also Chemie und Medizin habe ich mich jetzt auch beworben. Und Geschichte habe ich einfach genommen, weil es einfach war, was mir sehr viel Spaß gemacht hat immer und wo ich auch immer sehr gut war. Und es war dann im Endeffekt die falsche Entscheidung, weil ich dann an den falschen Lehrer gekommen bin. Und da muss ich jetzt auch nochmal sagen, da geht es wirklich auch, wie es jetzt vorhin schon mal gesagt wurde, von der Autorin, die gemeint hat, Sympathie ist das größte Manko. Und es stimmt halt einfach auch, weil ich war früher immer sehr gut in Geschichte und der konnte mich einfach nicht leiden, obwohl ich, sag ich mal, gut drauf hatte alles und dann war ich einfach unten durch irgendwann und dann war der Käse gerollt sozusagen.
Ich glaube, das ist fast mit das größte Problem, dass natürlich der Unterricht mit dem Lehrer steht und fällt. Also so wie eine Radiosendung, eine Fernsehshow ja auch mit dem Moderator oftmals steht und fällt, ist das ja in der Schule nichts anderes. Und das finde ich so tragisch eigentlich, dass man Lehrer nicht wie in einer Castingshow abwählen kann. Denn wenn ein Lehrer, wenn du sagst, du hast Geschichtsinteresse gehabt und das war wirklich was dir lag und dann gerätst du an den falschen Lehrer und schon bricht das Kartenhaus zusammen, das so eigentlich in der eigenen Wahrnehmung gar kein Kartenhaus war, sondern schon ein Haus mit richtigem Fundament. Das ist tatsächlich ätzend. Hättest du eine Idee, wie man das anders machen könnte?
Ja, also da muss ich sagen, da war bei uns der Nachteil, dass wir, also ich weiß nicht, ob es an allen Schulen gleich ist, oder es ist es ja nicht, aber wir konnten halt nur das Fach wählen und an anderen Schulen kann man ja auch sehen, was man für einen Lehrer dann bekommt. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es auch nicht gewählt.
Aber das ist auch ätzend, dann hättest du auf Geschichte verzichtet, obwohl es dir interessiert.
Hätte ich halt die Schule wechseln müssen oder sowas, sag ich mal, was ich mir jetzt auch im Nachhinein gedacht habe, ist jetzt auch wurscht im Endeffekt, aber das finde ich halt auch besonders krass, was es dann für Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Schulen. Und das finde ich dann halt, aber gut, ist jetzt ein ganz anderes Thema, weil gut, wie dann die Unterschiede sind im Endeffekt, weil wenn man zum Beispiel bei uns in Darmstadt gab es jetzt zum Beispiel total Unterschiede von einem, der bei uns letztes Jahr kein Abitur geschafft hat, der ist jetzt gewechselt, auf eine andere Schule, wo er jetzt auf einmal viel besser ist. Und ja, keine Ahnung, das ist halt einfach totale Unterschiede, sage ich mal. Das kann zum einen halt an den Lehrern liegen und zum anderen auch an der Schule, ja.
Die Viviane, mit der ich gleich noch sprechen werde, schreibt zum Beispiel, Lehrer sollten, das ist so ihr Vorschlag, Lehrer sollten in allen Bundesländern gleichermaßen kündbar sein, sodass sie bei groben Versäumnissen gefeuert werden können, so wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Das ist ja ein ganz kluger Ansatz, oder?
Ja, ich finde den Ansatz jetzt nicht schlecht, aber ich meine, es bringt ja im Endeffekt auch nur den, sag ich mal, in der da gibt's halt so Unterschiede, weil man kann jetzt ja nicht pauschal sagen, der Lehrer ist schlecht oder so, weil es gibt ja auch genug Schüler, die immer mit dem Lehrer zurechtkommen, sage ich mal. Und nur wenn jetzt, wenn es jetzt bei manchen Lehrern ein bisschen krasser ist, sage ich mal, oder ich weiß jetzt nicht, was man als Versäumnis bezeichnen kann. Ja, also natürlich, wenn da einer grob vorsätzlich sagt, ja, ich gebe dir eine 5, weil ich dich nicht leiden kann, dann ist natürlich was anderes, aber ja.
Aber es gibt doch an jeder Schule so einen Lehrer, den alle scheiße finden.
Ja, natürlich.
Und das muss ja einen Grund haben. Und das, das finde ich auch so absurd, dass sich so ein Lehrer aber dann jahrzehntelang durch seinen Beruf schleppt, ohne ein Talent dafür zu haben und vielen Leuten damit die Zukunft unter Umständen verbaut. Ja. Das ist eigentlich schon absurd.
Natürlich.
Natürlich gibt es Lehrer, die finden, die so 50-50 sind, finden die Hälfte gut, die andere Hälfte nicht. So ist es halt im Leben, wenn da vorne einer steht und Unterhaltungsprogramm abfeuert. Ist das Unterricht, dann gibt's immer welche, die das gut und schlecht finden. Aber wenn so unisono die Leute sagen, dieser Lehrer, der vermittelt den Stoff nicht richtig, der ist langweilig, der ist ätzend, dann muss es doch Möglichkeiten geben, zu reagieren.
Ja, da müsste man halt vielleicht irgendwie versuchen, dass man so eine Art, sag ich mal, wie eine Art Abmahnung oder sowas. Aber das Problem ist halt, wenn die Lehrer erstmal verbeamtet sind, dann ist es ja eh gelaufen. Also,
ja, eben.
Die sich ja eh ausruhen auf ihren...
Vielleicht ist das schon der Fehler.
Genau, man müsste halt schauen, dass man
als Lehrer.
Genau. Aber dann setzt man vielleicht auch dann beschweren sich die Lehrer, weil sozusagen sie sagen, ja, da ist der Leistungs- oder der Druck für mich zu groß als Lehrer, jedes Jahr wieder einen guten Job zu machen, damit ich nicht gefeuert werde. Und ich glaube, dafür gibt es auch zu wenig Lehrer, da ist die Konkurrenzsituation nicht groß genug. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass die Lehrer nicht kompetent sind, aber sie vielleicht einfach im zwischenmenschlichen Versagen oder sich einfach zu sehr von ihren, sage ich mal, persönlichen Gefühlen da beeinflussen lassen. Und ja, gut, aber ich meine, es gibt sie immer und ich glaube, also es gibt halt wahrscheinlich auch Leute, Schüler, sage ich mal, die schlechter mit Lehrern zurechtkommen. Und genauso gibt es Lehrer, die schlechter mit Schülern zurechtkommen, denke ich mal. Also,
ja. Warst du beliebt bei den Lehrern?
Mochten die dich? Also ich würde sagen, ich war halt immer jemand, der klar herausgesagt hat, also eigentlich meine Meinung gesagt habe und würde mir jetzt nicht sagen, dass ich mich immer eingeschleppt habe oder so. Deswegen bin ich auch gerade mit dem Lehrer aneinander geraten, aber sonst habe ich immer, sage ich mal, hatte ich eigentlich immer einen guten Draht zu Lehrern. Also hatte ich jetzt keine Probleme. Natürlich immer ein, zwei Lehrer oder ein paar Lehrer, mit denen ich nicht gut zurechtkam, aber mit dem Großteil kam ich immer gut zurecht. Ja.
Was hilfreich ist, das können, glaube ich, alle bestätigen.
Natürlich.
Also wenn der Lehrer einen mag,
absolut, kann ich auch nur bestätigen.
Ist das in jedem Fall ein Vorteil, denn das ist ja auch nur ein Mensch und der beurteilt natürlich nicht objektiv.
Genau.
Natürlich ist da immer Subjektivität mit drin in so einer Benotung. Und deswegen ist es immer von Vorteil, sich nicht einzuschleimen. Man muss ja auch aufpassen, dass die Balance stimmt zwischen sich beim Lehrer beliebt machen, aber sich nicht gleichzeitig bei den Mitschülern unbeliebt machen. Das ist zum Beispiel was man, finde ich, fürs Leben lernt. Denn nichts anderes ist es ja auch, wenn man dann arbeitet und einen Chef und Kollegen hat. Da musst du einerseits mit dem Chef ja so sein, dass der dich nicht auf den Kieker hat. Andererseits darf es aber auch nicht so sein, dass alle Kollegen sagen, der Schleimer wieder. Das ist tatsächlich was Praktisches, was man fürs Leben lernt. Was aber auch man als Schüler wissen muss, dass es einfach kein objektives System ist, sondern eins, das auch auf Sympathie beruht. Ganz klar.
Muss ich halt mit dem System arrangieren können, sag ich mal. Und das konnte ich jetzt eigentlich ganz gut, also bis auf ein paar Ausnahmen. Aber genauso habe ich halt auch mitbekommen, wie es ist, wenn man, sag ich mal, nicht beim Lehrer gut ankommt und dann sozusagen, wie man dann dem seiner Willkür ausgesetzt ist oder seine Launen.
Ja, Wahnsinn, dass das geht. Ne? Da vielleicht müsste man, da werde ich Viviane, gut, dass du es sagst, mal fragen, ob sie eine Idee hat für ein gerechteres Benotungssystem.
Ja, da müsste man ja praktisch vom Computer unterrichtet werden, wenn es objektiv sein soll. Also keine Ahnung.
Ich glaube, diese mündliche Note ist ja schon immer das Problem.
Ja, genau, das fällt ja dann beim Studium total weg zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Felix, dir erstmal vielen Dank. Ich muss noch ein paar Hörer abarbeiten. Die warten schon ganz viele. Dankeschön.
Gut, tschüss.
Tschüss. Wobei Abarbeiten ein bisschen respektlos ist. Aber ich sehe, dass viele in der Leitung warten. Deswegen mache ich es ein bisschen kürzer. Hier ist zum Beispiel der Jan, 31 aus Münster. Und du bist gegen die Schulpflicht. Hallo Jan.
Ja, hallo, guten Abend.
Was ist denn so schlecht an der Schulpflicht?
Ich finde, dass erstmal ist ja Deutschland das einzige Land, was noch diese Schulpflicht überhaupt hat. Das heißt, wer seine Kinder nicht zur Schule schickt, macht sich straffällig. In anderen Ländern gibt es maximal noch diese Bildungspflicht, also die auch zumindest ermöglicht, dass man die Kinder selbst unterrichten kann. Und ich finde einfach, dass die Schule den Zweck erfüllt, irgendwie so eine Kategorisierung und Klassifizierung von Menschen zu ermöglichen, so eine Gleichmachung in der Denk- und Lerngeschwindigkeit, in dem was und wie man lernt, statt individuell zu fördern. Ich meine, als Erwachsene kennen wir das auch, wenn wir uns für etwas interessieren, etwas lernen wollen, dann beschäftigen wir uns gezielt bewusst damit und sind damit wesentlich erfolgreicher, als wenn uns aufgezwängt wird, etwas zu lernen. Und so ist es bei Kindern, uns als Kindern genauso gewesen. Und ich denke mal, wird sich jeder an Sachen erinnern, die einen interessiert haben, mit denen man sich als Hobby oder ungezwungen beschäftigt hat und die man schnell verstanden, begriffen, umgesetzt hat. Und dann diese Sachen, wo man nicht erkennt, warum soll ich mir dieses Wissen, diese Fähigkeit jetzt aneignen, und Schwierigkeiten hat, das zu tun, aber immer unter dem Druck steht, dass man das jetzt wissen müsse.
Was wäre aber die bessere Lösung? Tatsächlich zu Hause unterrichtet werden von den eigenen Eltern?
Ja, da sehe ich das Problem, dass das derzeit nicht funktionieren kann mit diesem Gesamtsystem, das auf diesem Kapitalismus aufgebaut ist, wo es immer notwendig ist, dass alle irgendwie was erwirtschaften, Geld verdienen und somit sich, wie es heute ist, die Zeit für ihren eigenen Nachwuchs nicht mehr nehmen können.
Aber ich glaube, mal unabhängig davon, mal angenommen, du hättest zwei sehr reiche Elternteile, die es gar nicht nötig haben zu arbeiten, die also den ganzen Tag Zeit hätten, glaube ich trotzdem, dass es in 9 von 10 Fällen in einer Katastrophe enden würde, wenn die Eltern ihre Kinder unterrichten. Also gerade wenn dann die Pubertät kommt, dann will ein Kind ja alles, aber nichts von den Eltern.
Ja, es muss ja nicht mal unbedingt sein, dass die Eltern unterrichten, sondern dass es Möglichkeiten gibt, wie Menschen, speziell Kinder, aber Menschen grundsätzlich, sich Wissen aneignen können, dass es im Prinzip Einrichtungen gibt, wie ein Schulgebäude, in dem Wissen zu bestimmten Themen vorhanden ist, konzentriert ist, in verschiedenen Aufbereitungsformen, und dass es einen Lehrer eigentlich gibt, der auch nur eine Art moderate Funktion hat, der einen im Lernen unterstützt, dass du dir selbst deine Wege, deine Ziele setzen kannst, wie du jetzt ein bestimmtes Wissen dir aneignest und jemanden hast, den du um Rat fragen kannst, aber der dir das nicht vorgibt, sagt, wie du es machen musst und in welcher Zeit du es machen musst. Also es gibt auch dieses schöne Buch Schulfrei, wo ich habe jetzt den Namen der Autorin nicht im Kopf, wo auch eben an vielen Beispielen demonstriert wird, wie Kinder lernen, die ohne diese Institutionsschule auskommen. Das heißt dann nicht zwangsläufig, dass sie nur von ihren Eltern unterrichtet werden, sondern dass sie die vielen Bildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten nutzen, die es eigentlich schon so gibt. Bibliotheken oder das Internet oder Bücher oder was auch immer. Und nicht der Lehrer entscheidend ist dafür, dass man lernt, erfolgreich lernt, sondern einfach nur jemand hat, der einen bei Bedarf anleiten kann, der einen in die richtige Richtung weist, der einen neue Wege aufführen kann, aber der nicht das Zentralorgan ist, um den sich dieser ganze Lernprozess dreht.
Das Problem aber bei solchen freiwilligen Angeboten ist ja immer, wird das dann auch wirklich genutzt oder würde das nicht dazu führen, wenn man die Schulpflicht wenn man die Schulpflicht abschafft, das war das Wort, sie will mir kaum über die Lippen kommen, dass das nicht möglicherweise dann dazu führt, dass kaum noch ein Kind zur Schule geht oder zumindest sich, wie du es gerade erzählst, fortbildet, das freiwillig in Anspruch nimmt. Das könnte ja dann dazu führen, dass alle sagen, oh, ich brauche das alles gar nicht, was soll ich lernen, ich habe mein Internet, wenn ich was wissen will, gucke ich da rein und fertig. Also bist du sicher, das System würde funktionieren?
Ja, ich denke schon. Also es gibt genug Beispiele, die zeigen, dass es funktioniert, dass Schüler, die ohne Schule ihren Abschluss gemacht haben. Also es gibt dann die Möglichkeit später, dass man trotzdem so ein offizielles Abitur oder sowas ablegt, dass die sehr erfolgreich sind damit und auch im Studium und auch gefragt in Unternehmen. Also sowas gibt es ja zum Beispiel in Kanada, USA, wo man auch ohne Schule unterrichtet werden kann oder sich lernen und bilden kann. Und da funktioniert es. Und was ich wichtig finde, ist, dass eben insgesamt Leben und Gesellschaft überdacht werden, was da die Werte und Ziele sind, auf die es hinausgeht. Und nicht dieses in einer bestimmten Zeit, eigentlich in der, wo wir sehr viel uns entwickeln oder die wir nicht so, die nur einen kurzen Teil unserer Lebensspanne ausmacht, schon so festgesetzt haben mit so einer scheinbaren Vorbereitung auf das Berufsleben oder auf das spätere Leben, wie es meinst, du lernst nicht für die Schule, du lernst fürs Leben, was ich eigentlich eine der größten Lücken überhaupt finde, weil diese Situation, wie wir sie in den Schulen haben, gibt es sonst nirgendwo im Leben.
Das
diese
stimmt.
Abgeschlossenheit mit Gleichaltrigen, diese Lernsituation, dass man irgendwie so ein Wissen, ja, man hat sonst alles, was man macht in jedem Job, kann man, wenn man was nicht weiß, gerade nachschlagen, gerade nachfragen. Man ist nie in dieser Situation, dass man völlig allein irgendwie so eine Aufgabe lösen muss und keine Hilfe zur Rate ziehen kann. Ich sehe den Zweck dieser Übungen nicht.
Das Schlimme finde ich, dass man sich, und ich bin das beste Beispiel dafür, sehr gut durchmogeln kann. Also, ja, dass man wirklich punktuell, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf so eine Klausur sich vorbereitet, dass man dann für den Moment genügend Antworten parat hat, um eine akzeptable Note zu kassieren und danach aber auch alles eigentlich wieder gelöscht ist. Und das ist halt absurd, dass das möglich ist.
Ja, das ist auch, denke ich, eine falsche Schlussfolgerung, dass man sagt, ja, jetzt heute will ich diesen und diesen Job machen, hätte ich mal in der Schule mehr gelernt. Das ist ja nicht so, dass man in der Schule hätte mehr machen müssen, sondern es kommt ja wirklich nur auf diesen Abschluss an. Mhm. Wie der zustande kommt, was dahinter steckt,
ja, genau,
interessiert ja keinen mehr. Und ich finde es auch ein bisschen fatal, die Unangenehmheit des Arbeitslebens so als Rechtfertigung dafür zu nehmen, dass die Schule gut ist. Mhm. Also ob es nur diese beiden Sätze gibt, die man vergleichen könnte. Also ich finde jetzt beides nicht das Optimale, so sozusagen, ja, Arbeitsleben hat diesen und diesen Nachteil, deshalb sollte man sich über die Schule freuen. Finde ich halt auch nicht so eine.
Das ist immer so ein bisschen so, es gibt immer einen, dem es noch schlechter geht. Mir selber fehlt zwar ein Bein, aber es gibt noch einen, der hat gar keine Beine.
Genau,
also
du könntest ja auch den Abend verlieren haben. So.
Jan, ich danke dir erstmal und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ja, danke, ebenso.
Danke dir.
Tschüss.
So, dann hören wir mal, was Penelope, wenn das richtig ausgesprochen ist, aber wie soll man es sonst aussprechen, 14 aus Stuttgart zu sagen hat. Hallo.
Ja, hi.
Oder heißt du womöglich Penelope?
Nein, Penelope.
Penelope ist schon
Penelope
richtig.
Penelope ist schon richtig.
So, natürlich. Du bist 14, gehst noch zur Schule und findest Schule wichtig.
Ja, also auf jeden Fall, weil also ich habe wirklich gemerkt, also ich bin ja in der Werkrealschule, was ja früher Hauptschule war.
Mhm.
Und also wir haben da schon dieses Jahr ein Praktikum gemacht und durch das Praktikum ist mir dann halt wirklich bewusst geworden, wie wichtig Schule ist, weil am Anfang habe ich mich ja wirklich gefreut, keine Schule und sowas. Und aber dann, als ich das wirklich gemacht habe, da dachte ich mir, oh Gott, ist das Arbeitsleben hart, weil das war wirklich die Hölle für mich. Es war wirklich so anstrengend und die Arbeitszeiten halt auch. Da habe ich mir wirklich gedacht, also da habe ich in der Schule ja wirklich gut. Also ein Mensch, der das wirklich jeden Tag machen muss, da, also ich würde da verrückt werden, ganz ehrlich.
Aber nur weil das richtige Leben härter ist als die Schule, ist das ja nicht unbedingt ein Top-Argument für die Schule.
Ja, okay, das stimmt auch, aber trotzdem, zum Beispiel, ja, wenn man in der Schule jetzt zum Beispiel nichts machen würde, dann hätte man ja auch nicht viel von der Zukunft. Wenn man jetzt zum Beispiel nichts machen würde, also ich finde, vielen ist, also aus meiner Klasse, auch meinen Mitschülern ist nicht bewusst, wie wichtig Schule ist. Also schmeißen es einfach hin, sagen, ja, ist mir egal, ich mache ja eh, was ich will und das finde ich halt auch wirklich blöd, weil die einfach nicht drüber nachdenken, was mit der Zukunft ist.
Welches, oder sagen wir mal anders, was macht dir denn an der Schule am meisten Spaß? Worauf freust du dich?
Ja, eigentlich hauptsächlich meine Freunde zu sehen eigentlich. Das ist halt einfach, was mir auch, also was auch an der Schule dran ist, dass wenn es die Schule überhaupt nicht gäbe, dann hätte ich meine Freunde ja vielleicht auch gar nicht kennengelernt. Also aus diesen Freunden können auch, wenn man Glück hat, auch wirklich Freunde fürs Leben werden.
Das stimmt. Ja. Was nervt dich? Gibt es irgendwas, was dich nervt an der Schule?
Was mich sehr, sehr nervt, ist Mathe.
Wegen des Unterrichts, also wegen des Fachs oder wegen des Lehrers?
Nein, also der Lehrer ist wirklich super. Also mein Klassenlehrer, der ist wirklich super. Also an dem habe ich wirklich nichts auszusetzen. Aber das Fach an sich, Mathe, das ist irgendwie, das kriege ich. Also ich bemühe mich halt wirklich immer, dass ich das so gut wie möglich hinkriege. Aber trotzdem, also das meiste, also das bleibt einfach nicht irgendwie hängen bei mir. Ich weiß auch nicht.
Also gerade Mathe ist so ein Fach, ich hatte das tatsächlich bis zum Abitur. Aber nichts, ich würde fast sagen, nichts von dem, was ich da, ich war nun 13 Jahre an der Schule, was ich da in Mathe gelernt habe, außer den Grundrechenarten, brauche ich davon. Also Vektorrechnung oder das Volumen eines Rotationskörpers zu berechnen, ist etwas, das brauche ich natürlich nicht im richtigen Leben, denn ganz selten versuche ich ja, wenn eine dicke Frau an der Bushaltestelle steht, mir deren Volumen zu errechnen. Und es hat mir aber auch noch nie geholfen, diese logischen Wege einer Berechnung. Also das Fach Mathematik, so wie es in der Schule unterrichtet wurde zu meiner Zeit, wahrscheinlich aber auch noch wird, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also mir macht es, ich verstehe es völlig, dass man lernen muss, Plus, Minus, Mal nehmen, Prozentrechnung meinetwegen auch noch, das sind Sachen, die man im richtigen Leben ja braucht. Mhm. Aber alles darüber hinaus weiß ich nicht, warum das unterrichtet wird. Da habe ich manchmal das Gefühl, denen geht nach 6 Unterrichtsklassen der Stoff aus und dann erfinden sie was, um es unnötig in die Länge zu ziehen. Eigentlich könnte man auch sagen, nach 6 Jahren so Leute, alles, was ihr mathematisch wissen müsst, wisst ihr. Das Fach ist durch, aber es ist ja Pflichtfach bis zum Ende und deswegen müssen wir uns jetzt irgendwas Kurioses überlegen, damit wir die Unterrichtsstunden voll kriegen. Also Mathe ist mir ein Rätsel, was man mit diesem Fach will.
Ja, glaub mir, nicht nur dir.
Ja, ich weiß, da spreche ich wahrscheinlich vielen aus der Seele. Aber ich würde mich wirklich mal interessieren, warum Mathematik? Also warum diese absurde Form der Mathematik? Also dieses wirklich treffen sich zwei Vektoren in einem Raum, dann sollen sie sich doch treffen. Auch Scheitelpunkte von Parabeln zu berechnen, weiß ich nicht. Kannst du vielleicht als Astronaut noch vielleicht brauchen, aber nee.
Was mich auch noch wirklich ankotzt, dass es auch noch zu den Hauptfächern gehört.
Ja, eben.
Also ich versuche eigentlich immer mein Bestes, aber trotzdem, ich weiß nicht. Also Mathe war wirklich seit der Grundschule nichts für mich und ich habe auch wirklich vor nichts mit Mathe. Ich will wirklich auch nichts mit Mathe in meinem Berufsleben, also in meinem zukünftigen Berufsleben zu tun haben.
Das einzig Schöne,
habe ich auf jeden Fall geschworen.
Das einzig Schöne an der Mathematik ist natürlich, das Ergebnis ist nicht interpretierbar. Das ist nicht wie ein Aufsatz über ein Gedicht. Das ist einfach, hinten muss 15,6 rauskommen. Hast du rausgekriegt, alles klar, dann hast du es richtig gemacht. Das ist der einzige Vorteil, dass es da nicht so willkürlich vom Lehrer abhängt, sondern dass man da sagen kann, okay, der hat das richtige Ergebnis raus, dann hat er es richtig gemacht. Aber wofür? Das hat sich mir bis zuletzt nicht erschlossen. Penelope, ich danke dir erstmal und sage dir gute Nacht.
Ja, gerne. Darf ich noch kurz was sagen?
Kommt ein bisschen drauf an, was. Aber jetzt bin ich so neugierig, sag ruhig.
Also ich wollte nur sagen, du bist wirklich, ich mag deine, die Lädlein, die du mir machst, mag ich wirklich sehr, sehr gerne und ich höre die auch wirklich gerne und du machst das wirklich gut. Also ich habe schon viele Moderatoren gehört, aber du bist einer der Besten, finde ich.
Gut, dass ich dich das noch habe sagen lassen. Das freut mich. Vielen, vielen Dank.
Ja, bitte.
Dankeschön. Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. Das war aber sehr nett. So, jetzt spreche ich mit einer 20-jährigen Frau, ich glaube mittlerweile ist sie 20, die ein Buch geschrieben hat, das ist in diesen Tagen erschienen, das heißt Schulfrust, 10 Dinge, die ich an der Schule hasse. Und wenn das Wort Hass schon auftaucht, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was für einen Hals diese junge Frau haben muss. Sie heißt Viviane und ist jetzt am Telefon. Hallo Viviane.
Hallo.
War denn alles scheiße an deiner Schulzeit?
Nein, natürlich nicht. Das sind halt auch, also mein Buch heißt ja 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, wie du gerade schon gesagt hast. Aber 10 Dinge, die ich in der Schule hasse. Das heißt ja nicht, ich hasse alles an der Schule. Es gab natürlich auch positive Dinge. Man hat immer wieder positive Lehrer kennengelernt, hat sich mit seinen Freunden getroffen. Es war eben nicht alles schlecht, aber es gibt natürlich Kritikpunkte.
Aber es sind 10 Kapitel und ich finde, das ist schon ein breites Spektrum. Also es geht über Sexismus, Leistung, die sich nicht lohnt, Sympathie, die das wichtigste Bewertungskriterium ist. Das ist schon, also wenn man das so liest, dann hat man den Eindruck, die ist heilfroh gewesen, als die 13 Jahre vorbei waren.
Ganz genau, ja, das war ich auch. Dass man nie wieder den Schulweg antreten muss und nie wieder dasteht und jeden Tag um 8 an der Schule sein muss.
Gleich in deinem ersten Kapitel heißt es, Leistung lohnt sich nicht. Woran hast du das festgemacht?
Also bei mir kann man sagen, zu meiner Schullaufbahn, dass ich bis zur ungefähr 8. Klasse oder so eine sehr, sehr gute Schülerin war. Ich war immer fleißig motiviert. Das hat sich aber nicht wirklich in den Noten niedergeschlagen. Und als ich dann immer langsamer schlechter wurde, wurden meine Noten nicht schlechter. Und so hat sich das eingebürgert, dass man nach und nach nicht mehr so viel getan hat und ist damit jetzt auch nicht allzu schlecht gefahren. Aber ich denke, so sollte es in der Schule nicht sein. Leistung sollte sich lohnen und die Schüler sollten motiviert werden, Leistung auch zu bringen.
Wie wichtig ist die Rolle des Lehrers tatsächlich, deiner Meinung nach?
Ich denke, die Rolle des Lehrers ist extrem wichtig. Ich habe das schon öfters erlebt, dass ein guter Lehrer die Schüler für ein Fach motivieren kann. Bei mir war das zum Beispiel im letzten Halbjahr der 13. Klasse für Mathe. Vorher hatte ich Mathe total aufgegeben. Ich wusste, wie du schon gesagt hast, das traf genau auch auf meine Schullaufbahn zu. Ich wusste nicht, wozu ich Mathe machen soll. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und im letzten Halbjahr konnte mich mein Lehrer wieder motivieren, sodass mir Mathe sogar noch Spaß gemacht hat.
Du schreibst ja auch, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man in der Schule Dinge lernt, die man später tatsächlich gebrauchen kann. Und rätst Schülern, sich über den Lehrplan zu informieren. Hast du das in deiner Schulzeit gemacht?
Ja, das habe ich zum Teil wirklich gemacht, weil mir aufgefallen ist, dass zum Teil Lehrer nach einem ganz anderen Konzept unterrichtet haben. Ein besonders krasses Beispiel war dafür, dass der Physikunterricht in der 10. und 11. Klasse komplett umgestellt wurde, dass da nach vollkommen anderen physikalischen Regeln unterrichtet wurde, mit denen ich dann in der 12. und 13. Klasse überhaupt nicht mehr fortfahren konnte und dass ich da halt komplett den Anschluss verloren habe. Deshalb denke ich, dass es relativ wichtig ist, dass die Lehrer auch untereinander auf den Lehrplan achten und sich untereinander abstimmen, sodass es nicht zu solchen Komplikationen kommen kann.
Hast du denn den Eindruck, man hat als Schüler überhaupt Einfluss auf sowas? Also könnte man sich da zusammenrotten, die Lehrpläne einsehen und dann möglicherweise einfordern, dass nach diesen Lehrplänen auch unterrichtet wird?
Ja, ich denke natürlich, dass die Schüler, wenn sie zusammenhalten sollten, dann auch einen großen Einfluss haben. Man kann ja zum Direktor gehen, man kann sich ans Schulamt oder an den Senat wenden. Und ich denke wirklich, wenn man dann irgendwie als Schüler zusammenhält und geschlossene Meinung vertritt, dass man da auch was erreichen kann. Allerdings war das in meiner Schullaufbahn relativ selten der Fall. Und die Schülerperspektive ist in den meisten Diskussionen zu kurz gekommen. Deshalb auch mein Buch.
In einem Kapitel beginnst du mit dem Satz, ich hasse die Schule, weil sie neuerdings mehr zur Betreuung als zur Ausbildung von Kindern dient. Wie meinst du das?
Genau, also neuerdings ist ja tendenziell eher der Fokus auf die Ganztagsschule gerichtet, wobei man aber sagen muss, wenn die Schüler ganztags beschäftigt sind, ist ja schön und gut. Aber ich denke, das Ganze sollte jetzt nicht verpflichtend sein und dass man nachmittags vielleicht eher freiwillige sportliche Aktivitäten anbietet, als dann wirklich Unterricht bis 5 Uhr nachmittags oder abends macht. Weil ich meine, nach 2 oder 3 kann sich sowieso kein Schüler mehr konzentrieren. Und das schadet dann mehr, als es was bringt.
Dann schreibst du, ich gehe einfach mal ein bisschen so die Kapitel durch, weil es sind nicht so viele, dass man es nicht schaffen könnte. Dann schreibst du im 4. Kapitel, in der Schule gilt, sich nur nicht erwischen lassen. Und dann schreibst du weiter, ich hasse die Schule, weil Sanktionen gegenüber Schülern zu wenig oder willkürlich eingesetzt werden.
Genau, ja, ich habe sehr oft in meiner Schullaufbahn die Erfahrung gemacht, dass Lehrer nicht wirklich, wenn es Probleme in der Klasse gibt oder wenn auch der Unterricht gestört wird, dass die Lehrer sich da zu wenig Gedanken über die eigentlichen Ursachen des Problems machen und dann sofort die Schüler bestrafen, die sich vielleicht augenscheinlich als allererstes erwischen lassen, aber dann nicht unbedingt die Hauptverursacher sind und dann einfach bloß willkürlich Strafen verhängen und sich über die ganzen Probleme nicht wirklich bewusst werden.
Würdest du auch sagen, weil wir auch vorhin schon darüber gesprochen haben, dass es fast wichtiger ist, beliebt zu sein, als schlau zu sein?
Ja, ja, ich denke, das spielt bei vielen Schülern eine große Rolle. Ich meine, es ist ja auch angenehmer, denke ich. Weil gerade in den Pausen, in Unterrichtsstunden trifft man ja immer seine Freunde.
Aber auch,
ist es ganz schön, wenn man beliebt ist.
Ich meine, es ist vor allem auch beliebt beim Lehrer, weil du sagst ja selber, Sympathie ist ein wichtiges Bewertungskriterium.
Ja, ja, das spielt eine große Rolle. Also vor allen Dingen bei mündlichen Noten. Wenn man sich dann irgendwie, weiß nicht, immer schön lächelt im Unterricht, dann habe ich doch die Erfahrung gemacht, dass es eine relativ große Rolle spielt, wenn man vielleicht nochmal nach der Stunde zu den Lehrern hingeht und mit denen irgendwie über das Thema redet oder sowas. Das bringt auf jeden Fall was bei vielen Lehrern. Und man sollte natürlich auch eine gewisse Intelligenz an den Tag legen. Das, denke ich, ist nie verkehrt, aber ja. Man kann auch über Unwissen oder Wissenslücken hinweg lächeln.
Ja, aber lernt man, das ist ja vielleicht ein ganz interessanter Teil, dass man an der Schule ein bisschen das Tricksen lernt, was ja fürs spätere Leben, und da bist du ja jetzt auch mittendrin in diesem späteren Leben, eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Also ein bisschen ist ja so dieses Sozialverhalten, was man in der Schule lernt, auch im richtigen Leben anwendbar.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist wirklich ein wichtiger Teil der Schule gewesen. Und das ist auch ein Teil, also einerseits ist es natürlich sehr schlecht, wenn da nicht die wirkliche Leistung gewertet wird. Andererseits lernt man sich dann ja natürlich auch ein bisschen im späteren Leben durchzuschlagen und ja, sich besser zu verkaufen oder besser hinzustellen, als es dann tatsächlich ist. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Von daher möchte ich die Schule jetzt auch nicht unbedingt missen und dann irgendwie Privatunterricht gehabt haben, sondern ich denke halt, das ist schon eine richtige gute Lektion fürs spätere Leben. Aber trotzdem kann man damit ja nicht irgendwie mit diesem Argument die ganzen Verfehlungen von Lehrern rechtfertigen.
Hättest du einen Ansatz, eine Idee, wie man ein gerechteres Benotungssystem einführen könnte? Also eins, was wirklich frei wäre von Beliebtheit, von irgendwelchen subjektiven Eindrücken des Lehrers?
Ja, ich denke, das ist, wenn man die Perspektive des Lehrers auch ein bisschen mit einfließen lässt, ist es sicherlich relativ schwer, vor allen Dingen mündliche Noten völlig ohne Sympathien zu vergeben, weil ich meine, wenn da irgendwie ein Mädchen da sitzt, die ganze Zeit nett lächelt und ein Junge da irgendwie total kriescremig daneben sitzt, dann spielt es unterbewusst bei den Lehrern immer eine Rolle, denke ich. Lehrer sind ja auch bloß Menschen. Und ja, aber natürlich sollte man dann vielleicht doch eher noch mehr Vergleichsarbeiten einführen, sodass die dann eben auch vielleicht im ganzen Bundesland einheitlich sind, damit dann eben mehr Vergleichbarkeit reinkommt und dass man eine bessere Orientierung hat, wo man dann tatsächlich steht.
Glaubst du eigentlich, dass deine ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer überrascht sind, dass du so ein Buch geschrieben hast?
Ja, ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Ist ja jetzt nicht so gewöhnlich, dass jemand das Abitur macht und dann sofort ein Buch drüber schreibt.
Und vor allem drüber schreibt, wie scheiße er es findet. Ja, eben.
Genau. Ich denke aber, viele Lehrer, die sehen sich in so einer sicheren Position, dass denen keiner irgendwie was kann. Sie sind verbeamtet, müssen sich nicht mehr anstrengen. Und ja, die denken auch, also zum Teil haben die Lehrer das bei mir wirklich auch gesagt, dass die Schüler ihnen überhaupt nichts können, und ja, überrascht werden die sicherlich gewesen sein, dass dann später so ein Buch erschienen ist.
Du selber bist ja in Berlin zur Schule gegangen.
Genau.
Da ist ja der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund relativ hoch.
Ja.
Wahrscheinlich sogar höher als in anderen Großstädten.
Ja, ich denke schon.
Spielt das eine auffällige Rolle in der Qualität des Unterrichts? Und werden diese Schüler mit Migrationshintergrund deiner Meinung nach bevorzugt, benachteiligt, anders behandelt?
Ja, also an meiner Schule war der Migrationsanteil, also der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund, bei über 80%. Von daher kann ich nicht wirklich sagen, inwiefern sie anders behandelt wurden als die ohne Migrationshintergrund, weil sie ja deutlich in der Überzahl waren. Natürlich hat sich das Sprachniveau, der Migrationshintergrund hat sich sicherlich negativ auf das Sprachniveau ausgewirkt. Zum Teil im Unterricht, dass in der 13. Klasse noch einfache deutsche Wörter geklärt wurden. Ja, also ich denke natürlich, dass man den Unterricht so gestalten muss, dass es alle Schüler verstehen. Allerdings sollten dann doch im Abitur gleiche Ansprüche an alle Schüler in Deutschland gestellt werden, damit das einfach alles vergleichbar ist. Weil ich denke, das ist auch ein bisschen ungerecht, wenn man in Hessen beispielsweise, ich komme ja aus Hessen ursprünglich, viel höhere Anforderungen erfüllen muss, um das Abitur zu bekommen, als das in Berlin der Fall ist. Mhm. So habe ich das zumindest mitbekommen. Aber ja, und genau deshalb denke ich halt auch, dass man überall gleich hohe Anforderungen stellen muss, damit die Berliner Schüler auch nicht abgestempelt werden. Und ich denke, das ist extremst wichtig, dass man da nicht irgendwie die Kreuzberger Schule, ich bin ja in Kreuzberg, habe das Abitur dort gemacht. Und ich denke, es ist extrem wichtig, dass man dann nicht einfach sagt, ja, in Kreuzberg ist ein schlechteres Niveau, damit musst du rechnen. Ich denke, damit urteilt man auch gute Schüler zu früh ab, die es auch an meiner Schule gab.
Außerdem schreibst du, du hast die Schule, weil die Kinder von Geringverdienern schlechte Chancen auf eine gute Ausbildung haben.
Ja, nicht unbedingt auf eine gute Ausbildung. Das ist eher darauf bezogen, auf die ganzen Fördermittel von der Schule. Weil auch an meiner Kreuzberger Schule der Anteil von Hartz-IV-Empfängern oder Kinder von Hartz-IV-Empfängern relativ hoch war. Und die dann die Schulbücher beispielsweise von der Schule gestellt bekommen haben oder komplett die Studienfahrten bezahlt bekommen haben. Und der Rest der Kinder, die ja auch nicht so wohlhabend waren, sind da eben komplett leer ausgegangen, hatten keine Schulbücher zum Teil, konnten nicht mit auf die Studienfahrten. Ich zum Beispiel habe mein Geld in der 12. und 13. Klasse vollkommen selbst verdient. Ich habe ja alleine gewohnt. Und natürlich ist man dann ein Stück weit benachteiligt, wenn man sieht, dass die anderen dann eben bloß mit einem Hartz-IV-Bescheid wedeln müssen und der Rest einfach leer ausgeht.
Ein Kapitel heißt bei dir, wo Sexismus geduldet wird.
Genau.
Wo ist der Sexismus begegnet und wie wurde er geduldet?
Das war auch eine Erfahrung, die sich auf meine Kreuzberger Schule bezieht. Und zwar war da natürlich aufgrund des hohen Anteils an Schülern mit Migrationshintergrund auch der islamische Einfluss relativ ausgeprägt. Und da war dann doch ein recht veraltetes Frauenbild gang und gäbe, dass dann zum Beispiel Schülerinnen, also es hat sich darin geäußert, dass sich Schülerinnen da im Unterricht gemeldet haben und dann irgendwie meinten, ja, wir können bloß irgendwie zu Geld kommen, wenn wir einen reichen Mann heiraten oder ich möchte später eine gute Frau für meinen Mann sein, halt relativ ein geringes Selbstbewusstsein aufgewiesen haben. Und dem wurde überhaupt nichts von den Lehrern entgegengesetzt. Und ich denke, da müssten dann doch die Lehrer sich mehr gegen wenden und mehr für Gleichberechtigung plädieren.
Und in deinem letzten Kapitel sagst du, Lehrer nehmen ihren Job nicht ernst genug.
Genau. Ja, das bezieht sich darauf, dass viele Lehrer sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, dass sie denken, okay, dann verteilen wir eben eine ungerechte Note begründen. Also bei mir haben wirklich Lehrer die Noten mit So ist das Leben begründet, die sie nicht anders rechtfertigen konnten. Und ich denke einfach, dass sich die Lehrer viel mehr ihrer Verantwortung bewusst sein sollten, dass sie auch schon vorm Abitur, dass sie mit ungerechten Noten Schüler extrem motivieren können. Und im Abitur sind natürlich gerechte Noten extrem wichtig, wenn man sich quasi für einen Ausbildungsplatz oder für einen Studienplatz bewirbt.
Nun, hast du dieses Buch geschrieben, 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, hast viel Kritik an der Schule, erhoffst dir ja auch, dass dein Buch einen wichtigen Beitrag in der Diskussion über Schulreform und Lehrermangel leisten kann.
Genau, das wäre schön.
Und trotzdem habe ich aber den Eindruck, diese Schule hat dir nicht geschadet. Du hast dein Abitur gemacht, du hast sogar schon mit jetzt 20 Jahren ein Buch auf dem Markt. Du kannst dich offensichtlich, wenn du keinen Ghostwriter hattest, auch gut ausdrücken, gut argumentieren. So schlecht kann es mit
der... Ja, ich hoffe, wobei ich in Sprachverwendung in der Schule teilweise in der 13. Klasse eine 4 hatte.
Aber so schlecht kann es doch dann mit dem Schulsystem ja gar nicht sein, wenn aus dir was geworden ist.
Ja, ich habe das im Gegensatz, also ich habe auch einige Schüler mitbekommen, die sich dann überhaupt nicht mehr motivieren konnten. Bei mir muss ich glücklicherweise sagen, dass ich die Motivation verloren habe und mir immer wieder bewusst geworden bin, dass ich ja für mich selber lerne und für mich selber das Abitur machen muss, weil ohne Abitur, denke ich, steht man heutzutage jetzt nicht so gut da und ich wusste immer, dass ich Jura studieren möchte und hätte ich dann schlechtes Abitur gemacht, hätte ich da selber ein Problem gehabt, nicht die Lehrer. Und ich denke, dass sich das die Schüler einfach bewusst werden müssen. Und ja, ich selbst habe das mir auch klar gemacht im letzten Jahr meiner Schullaufbahn, habe mich da nochmal extrem angestrengt, um halt einen guten Abschluss hinzukriegen.
Das Buch ist, glaube ich, wirklich jetzt gerade erst erschienen, oder?
Nein, es ist sogar schon im September erschienen.
September?
Aber jetzt hat das die Bild-Zeitung nochmal irgendwie groß sich darauf bezogen, ein paar Textstellen ausgewählt und abgedruckt. Und jetzt ist gerade nochmal ziemlich groß in den Medien.
Lustig. Also ausgerechnet in der Bild-Zeitung, die ich natürlich auch aus journalistischen Gründen lese.
Genau, aus journalistischen Gründen.
Genau, da ist es mir nun gerade nicht aufgefallen. Komisch, ich hätte gedacht, das ist wirklich jetzt jüngst erst erschienen. Aber das, umso besser, wenn es schon ein bisschen länger draußen ist. Hast du Reaktionen darauf von irgendwelchen Lehrern, Verantwortlichen, Kultusministerien? Hast du irgendwelche Reaktionen darauf? Oder wird das ignoriert, so nach dem Motto, ach, die soll mal reden?
Nein, also von meinen Lehrern habe ich da keine Reaktion drauf bekommen, von denen, die mich persönlich unterrichtet haben. Ich habe allerdings, wir haben halt Journalisten auch bei Presseartikeln mal nachgefragt bei Verantwortlichen, ich weiß nicht genau, was das war, irgendwelche Lehrer, Gewerkschaften und so, und die haben halt zum Teil wirklich meinen Thesen zugestimmt. Und da sind halt auch von höheren Stellen, habe ich auch Zustimmung geerntet auf meine Thesen.
Wirst du ein weiteres Buch schreiben? Hast du jetzt Blut geleckt und studierst jetzt erstmal 10 Jahre und schreibst dann Studienfrust, ja. 10 Dinge, die ich am Studium hasse?
Ja, ich glaube, da komme ich so ein bisschen wie ein Querulant rüber.
Ja,
also ich weiß nicht, und bis jetzt gefällt mir die Uni auch ganz gut. Da habe ich jetzt wenig Grund, mich zu beklagen. Allerdings, wenn mir ein Thema unter den Nägeln brennt, dann warum nicht, dann sofort. Muss ich halt jetzt mal sehen. Aber mir fällt im Moment auch kein Thema gerade ein. Das ist ein bisschen ein Problem.
Dann lern ein bisschen. Dann musst du deine Zeit halt noch sinnvoller verwenden. Viviane, vielen Dank.
Ja.
Ich fand das interessant zu lesen. Man kann es vor allem so wirklich schön nebenbei ein bisschen lesen. Das ist nichts, wo man wirklich sich einschließen muss und sich ganz toll konzentrieren muss, sind viele interessante.
Ja, so soll's auch sein.
Ja, so ist es auch. Also viele interessante Ansätze drin. Vieles kann man nachvollziehen, wenn man zur Schule gegangen ist, aber das sind wir dank der Schulpflicht ja alle. Das will ich als letztes noch von dir wissen. Findest du Schulpflicht trotzdem gut oder würdest du die abschaffen?
Ja, natürlich. Ich denke, jeder Mensch hat ein gewisses Recht auf Bildung. Und ich denke, vor allen Dingen in jungen Jahren, da kann man das noch nicht so richtig selber entscheiden. Und da sollte keiner dran gehindert werden, seiner Bildung auch zugeschützt werden. Und gerade in unseren westlichen Ländern, ich denke, dass es extrem wichtig ist, dass man sich bildet. Ja, eigentlich auf allen Ländern der Welt. Aber ich denke, das ist schon wichtig und auch gut, dass es die Schulpflicht gibt.
Alles klar. Viviane, vielen Dank. Den Nachnamen spricht man Cismak.
Ja, genau, Cismak. Mit C wird aber wie Z ausgesprochen. Genau.
Viviane Cismak, Schulfrust, 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, erschienen im September bereits im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Vielen Dank und dir ein erfolgreiches Studium und danke, dass du um diese Uhrzeit Zeit hattest für uns.
Ja, danke schön.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss. Hier ist die Late Line 0880, 5x5. Das ist die Telefonnummer. Die sollt ihr anrufen zum Thema Schule. Wir haben ja gerade schon ganz viel Kritik von Viviane am Schulsystem erfahren. Und natürlich wüsste ich gerne von euch, stimmt ihr ihr zu? Oder könnt ihr ihr widersprechen, weil ihr der Meinung seid, nee, also so wie sie das schildert, so schwarz würde ich da nicht sehen. Ich habe jetzt am Telefon den Luis, 15, aus Ulm. Hallo.
Hallo.
Erzähl, bist du zufrieden mit der Schule oder würdest du auch gerne ein Buch schreiben, in dem du abkotzt über Dinge, die in der Schule passieren?
Ich denke mal schon, dass ich das machen würde, also so ein tolles Buch drüber, aber eher so eins, wo 10 Dinge, die ich an dir hasse, aber auch 10, die ich an dir liebe.
Also du findest auch genug Sachen, die du an der Schule liebst?
Ja.
Was denn zum Beispiel?
Lieblingsfächer oder Lieblingslehrer zum Beispiel. Und,
Also generell bist du ein zufriedener Schüler?
Zufrieden ist relativ. weil ich habe richtig coole Lehrer, aber auch welche, die sind total für in Tonne treten, sag ich mal. Aber unser Schulgebäude jetzt auch, das ist nicht wirklich so das Allerschönste.
Und warum? Ist das so abgeranzt? Ja, das ist so feuchte Wände oder was?
Nein, also das ist halt relativ grau, was sie jetzt neu gemacht haben in den letzten Monaten. Die haben es geschafft, 3 Wände zu streichen. Wow. Also wirklich großes Lob an die Schule.
Aber da könnten ja auch die Schüler mit anpacken und sagen, hey, wir helfen mit, unsere Schule schöner zu machen.
Oder? Ja, sowas haben wir auch gemacht. Also bei uns, bei der SMV, fragt die Klasse nach. Also ja, können wir mal vielleicht irgendwie einen Tag machen, wo wir die Schule verschönern? Und dann, ja, das könnten wir unserem Rektor mal sagen. Aber der reagiert da irgendwie nicht drauf.
Hm. Ja. Wenn du sagst, es gibt Lehrer, die kann man in die Tonne treten, andere sind gut. Was macht einen guten Lehrer aus und was macht einen schlechten Lehrer aus?
Also jetzt einen guten Lehrer zum Beispiel, da habe ich meinen Sportlehrer, der ist total cool drauf. Also der macht auch richtig Späße mit uns, aber bringt uns auch was bei. Oder letztes Jahr hatten wir einen, der ist leider gegangen. Schade eigentlich, weil das war der coolste Lehrer überhaupt. Der hat uns bis aufs Blut beleidigt.
Ernsthaft oder im Scherz?
Nee, also der hat es halt im Scherz gesagt. Also zu einem aus meiner Klasse hat er Schwuchtel gesagt. Aber halt auch Spaß nur. Aber trotzdem haben wir den alle gemocht und ja. Der hat uns auch was beigebracht.
Und die schlechten Lehrer, was kennzeichnet die?
Ja, also ich habe jetzt meinen Mathelehrer zum Beispiel, der ist ganz cool, aber der erklärt die Sachen komisch.
Was heißt denn komisch? Unverständlich, oder?
Ja, so einfach, der macht mit einer Aufgabe, fängt dann an mit einer Nebenrechnung, die man eigentlich nicht machen müsste, weil das einfach noch komplizierter wird und dann blickt man einfach gar nicht mehr durch und dann habe ich auch keine Lust mehr, das zu verstehen. Ja, also das ist schon schlimm, was da in Mathe abgeht. Und ich meine, wofür braucht man das später in Mathe?
Ja, das ist ja nicht die Frage.
Mathematiker werden.
Ja, und dann lernt man es ja nochmal in Ruhe. Es muss einen Grund dafür geben, dass wir all diese Formeln, F von X Geschichten und Gleichungen gelöst haben in unserem Leben, oder du wirst sie noch lösen. Aber ich weiß den Grund nicht. Der hat sich, wie gesagt, mir nie erschlossen. Aber ich habe es immer als Knobelaufgabe so für mich hingenommen und dachte, ach komm, da hast du ein Rätsel. Das löst du jetzt und da hast du ein paar Werkzeuge, das sind die Formeln und dann hast du hinterher ein Ergebnis und freust dich. Und die Freude darüber, wenn man plötzlich nicht so eine krumme Zahl raus hatte, sondern eine gerade Zahl, da wusste man, das Ergebnis stimmt. Man wusste ja immer schon, wenn es irgendwie so 96,354777 Periode, dann wusstest du schon, nee, das ist wahrscheinlich nicht das Ergebnis, was bei dieser Aufgabe rauskommen soll. Aber dieses Glücksgefühl, wenn man dann hinterher rausgerichtet hat, 2509, da wusste man, ja, das ist eine Zahl, die kann stimmen. Das war schön. Wie gesagt, nie wusste ich, was mir das jetzt bringt, aber für das kleine Glücksgefühl war es immerhin da. Luis, vielen Dank. Du musst wahrscheinlich morgen zur Schule.
Darf ich
noch
schnell was sagen?
Ja, natürlich.
Das ist auch, ja, also jetzt zum Beispiel bei der Schule, ich finde, so in dem Alter ist man in der schlechtesten Zeit für die Schule. Ich meine, Pubertät, dann kommt alles irgendwie hoch mit erste Liebe und alles. Ist natürlich alles wichtiger als die Schule eigentlich. Eigentlich sollte man Schule 3 Jahre früher anfangen lassen und 3 Jahre später aufhören lassen.
Dass man schon mit 15 raus ist. Wenn die Aber mit 3 schon anfangen ist wahrscheinlich ein bisschen früh. Ja, vielleicht sollte man so eine Pause machen. Das ist auch doof.
Ja. Oh.
Wird auch nicht funktionieren.
Ja, stimmt, dann kommt man wieder in die Schule rein und dann weiß man gar nichts mehr.
Aber immerhin lernt man ja in der Schule zwangsläufig viele Mädchen kennen. Das ist ja, wenn man jetzt nicht in der Schule wäre, nicht ganz so einfach. Da wird man ja zwangsläufig in so einem Klassenraum zusammengepfercht und hockt jeden Tag aufeinander. Also da ist ja die Chance am größten, jemanden kennenzulernen.
Ja, das stimmt allerdings schon, vor allem bei mir. Ich habe eigentlich relativ Angst, Mädchen anzusprechen, aber jetzt dann in der Klasse gibt es schon so ein oder zwei richtig hübsche Mädels.
Die wollen aber wahrscheinlich alle haben, ne? Das sind alle hinterher. Oder nicht?
Ja.
Das ist immer so.
Die bei einer ganz sicher.
Die kannst du gleich vergessen. Verschwende, das sage ich dir aus eigener Erfahrung.
Ist schon meine Ex-Freundin.
Also ist schon deine Ex-Freundin?
Ja.
Okay, dann
das hab ich geschafft.
Bin ich doch nicht der richtige Ansprechpartner. Ich wollte gerade sagen, verschwende nicht zu viel Zeit an den Klassenschönsten, die denen alle hinterher geiern, sondern nimm so die zweitschönste. Ja, die nicht so viel Aufmerksamkeit hat. Da hast du.
Hab ich ja hinter mir.
Alles, ich verstehe. Du brauchst von mir keinen Rat. Luis, danke dir und schöne Grüße nach Ulm. Mach's gut.
Ja, schönen Abend noch.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
0800 80 5x5. Das Thema heute ist Schule. Geil oder scheiße? So, irgendwo dazwischen liegt ja die Wahrheit. Und Petra ist 29, kommt aus Bremen, ist entweder sehr oft sitzen geblieben und immer noch in der Schule oder hat es hinter sich.
Petra. Hallo?
Ja, hallo, du bist dran. Du gehst nicht mehr zur Schule, ne?
Nee, ich bin ja auch schon 29.
Ja, ja, ich habe ja gerade gesagt, vielleicht bist du ja auch sehr oft sitzen geblieben.
Nee, das bin ich nicht.
Gut, was hast du denn, wie bist du denn raus aus der Schule, mit welchem Abschluss?
Fachoberschulreife.
Fachoberschulreife, wie kam es dazu? Wie kam es zur Fachoberschulreife? Warum nicht Abitur?
Weil ich mich ich war auf einer Gesamtschule und da habe ich mich nicht so ganz wohl gefühlt und habe nach meinem Realschulabschluss ein Auslandsjahr gemacht in den USA und habe mich schon mal für Kunst interessiert und dann bin ich halt an die Willem-Wagenfeld-Schule gewechselt, die damals noch anders hieß.
Und bist du eine zufriedene Schülerin gewesen? Guckst du gerne auf deine Schulzeit zurück oder hast du ähnlich viel Kritik und Hass in dir wie Viviane, mit der ich eben gesprochen habe?
Nee, ich blicke da einfach eigentlich ganz gut drauf zurück. Also Realschule war eher mittelmäßig, aber die FOS war super.
Warum mittelmäßig? Was hat dich gestört an der Realschule?
Naja, also wir hatten einen Deutschlehrer, der war Alkoholiker, der wollte mir aber eine 5 im Unterricht geben oder im Zeugnis beziehungsweise. Und dann habe ich ihm erzählt, ich könnte jetzt gleich zum Schulleiter gehen.
Ah, okay.
Und mal sagen, dass er alkoholkrank ist oder er gibt mir eine 4.
Hat das funktioniert?
Ja, super.
Ach so, da hast du also mit erpresserischen Mitteln dir eine 4 ergaunert.
Ja.
Ja, besonders stolz drauf.
Natürlich. Meine Freunde sitzen hier auch gerade mit, denen habe ich die Geschichte schon vorher erzählt.
Aber vielleicht wäre es so schlauer gewesen, diesen Mann von der Schule zu entfernen. Jetzt hast du diesen Alkoholiker, der da immer noch unterrichtet. Bitte?
Der ist ja ein Jahr später eh geflogen.
Ah, da hast du aber noch im richtigen Moment seine Erpressungsmethode durchgezogen.
Natürlich.
Auch so mit so... So ein Brief mit so geklebten Buchstaben? Nein, so nicht. So ein Erpresserbrief hast du nicht geschrieben. Nein, gut.
Nein, ich habe ihm erzählt, wir saßen draußen vor dem Klassenzimmer und er meinte, ja, das wird halt 5 werden. Ich so, ich glaube nicht. Sie haben ein Alkoholproblem, entweder geht er zum Schulleiter oder ich lasse es... Oder sie geben mir eine 4.
Dass das funktioniert.
Ja.
Hat ja geklappt.
Ja, hat geklappt. War super.
Und was machst du jetzt beruflich?
Ich studiere gerade.
Was denn?
Angewandte Freizeitwissenschaft.
Ich lerne jeden Tag lerne ich neue Studienfächer, von denen ich mir immer vorstelle, die sind erfunden. Angewandte, wie war das?
Also angewandte Freizeitwissenschaft. Eine Spektrumswissenschaft, die sich unter anderem mit Event- und Marketingmanagement in Freizeitunternehmen beschäftigt oder auch mit Ökotourismus.
Okay. Klingt aufregend.
Das ist jetzt der Satz, den man halt so seit 4 Jahren des Studiums gehört hat, wenn man abends gefragt wird, was machst du eigentlich? Ich studiere Freizeitwissenschaft, also kennt man diesen Satz mittlerweile auswendig.
Sehr gut. Ich werde ihn mir merken. Petra, danke, Grüße an die Freunde und macht euch noch einen schönen Abend.
Ja, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. So, wir machen weiter mit, Entschuldigung, mit Christine, 42, aus Weimar. Das heißt, du bist dann wohl in der damaligen DDR zur Schule gegangen.
Ja, das ist richtig.
Das ist ja nun für uns eine ganz fremde Welt, für viele von uns. Nicht alle, aber viele von uns können da ja gar nicht sagen, war das jetzt... strenger? Hat man da mehr gelernt? Hat man da das Falsche gelernt? Was würdest du sagen? Wie war deine Schulzeit in der DDR?
Also insgesamt betrachtet war es wohl eine gute Schulzeit. Vor allen Dingen bin ich vielleicht auch besser auf das Berufsleben vorbereitet worden. Zumindest dahingehend, dass das besser übergeleitet wurde. Also es wurde regelmäßiger abgefragt, was möchtest du denn mal werden? Man konnte sich da ein bisschen orientieren. Und man hatte auch Einsätze so ein bisschen in der sogenannten sozialistischen Produktion und hat gesehen, dass eben doch nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber insgesamt war das alles ein bisschen wohlgeordneter, geleiteter.
Auch streng.
Darf ich?
Ja, bitte.
Ich wollte aber eigentlich auf was anderes hinaus. Okay. Und zwar auf das Interview mit der Viviane Zismak.
Ja.
Die hat da von Vereinheitlichung ein bisschen gesprochen.
Ja.
Und mir ging es darum, ich habe eine Arbeitskollegin, deren Kind hat die Schule nur innerhalb der Stadt gewechselt. Die musste ihr Kind komplett mit Schulbüchern neu ausstatten. Und das ist eine Sache, die mir einfach nicht in den Kopf will.
Innerhalb einer Stadt sogar?
Innerhalb einer Stadt.
Mit welcher Begründung?
Dass an der Schule eben andere Schulbücher genutzt werden. Ja.
Das
haben wir auch alle gesagt.
Das ist so, hilft einem nichts. Aber ja, das ist ja
Und das finde ich ein bisschen blöd, weil.
Das höre ich aber auch zum ersten Mal.
Ja, weil zu DDR-Zeiten war das so, du konntest im Prinzip von Weimar nach Stralsund ziehen, deswegen hast du trotzdem die gleichen Schulbücher benutzt, bist nach dem gleichen Lehrplan unterrichtet worden. Es konnte dir halt nur passieren, dass die in Stralsund halt ein bisschen weiter vorne schon waren, in allen Fächern insgesamt, oder du in Thüringen halt schon ein bisschen weiter vorne warst. Aber insgesamt war das Bildungssystem gleich aufgebaut und landeseinheitlich.
Was ja Sinn macht.
Was sinnvoll ist, und das hast du eben in der jetzigen Republik nicht. Und das ist eigentlich ein bisschen schade.
War denn deine Schulzeit auch so geprägt von guten und schlechten Lehrern? Ja, wahrscheinlich, oder? Das wird ja in der DDR nicht anders gewesen sein.
Wir hatten gute Lehrer. Also wenn ich an unseren Chemielehrer zum Beispiel denke, das erste Mal Chemie, ich wusste überhaupt nicht eigentlich so richtig, was auf mich zukommt. Und er hat sich erstmal mit der Gitarre auf den Experimentiertisch gesetzt und hat uns vorgesungen, komm Marlene oder wie auch sie immer hieß, gehen wir Tauben vergiften im Park. Hat natürlich Lust auf den Unterricht gemacht. Und der war auch sonst, also Experimente hat er sehr eingebunden, auch wenn die eigentlich nicht nötig gewesen wären. Aber er hat an praktischen Beispielen verdeutlicht, die auch im Leben anwendbar waren, was Chemie bedeutet. Und nicht einfach Formeln und stöchiometrisches Rechnen. Und warum muss da die 2 unten stehen und da die 3 oben? Und warum müssen die Pfeile so rumlaufen? Er war halt eher ein Praktiker.
Eine Sache, mit der du dich vielleicht zwangsläufig beschäftigt hast, kannst du mir beantworten, die Schulausbildung der DDR verglichen mit der in Westdeutschland damals, ist die qualitativ unterm Strich gleichwertig oder ist irgendeine von beiden höher bewertet?
Kann ich nicht so richtig vergleichen, da ich keine eigenen Kinder habe.
Aber vielleicht hast du mal was drüber gelesen.
Ich würde sagen, unsere Schulbildung war breit gefächerter.
Und damit besser?
Besser, weil man zwar insgesamt vielleicht weniger vom Spektrum gelernt hat, aber das, was man gelernt hat, wurde zumindest gründlich gelernt. Also du hast ein Thema nicht nur angerissen und bist mal seitlich dran vorbeigelaufen, sondern du hast dich mit dem Thema zumindest in den Grundzügen beschäftigt.
Mhm.
Das fand ich besser.
Okay. Das mit den Büchern innerhalb einer Stadt.
Das ist eine Sache, die
mir immer noch. Nee, will mir auch nicht in den Kopf. Also ich verstehe es ja, wenn man das Bundesland wechselt. Auch absurd eigentlich, aber das hat man ja mittlerweile.
Und von mir aus auch, wenn man von einer Stadt zur anderen zieht innerhalb eines Bundeslandes, wenn es denn unbedingt sein muss, aber innerhalb einer Stadt. Also das finde ich ein bisschen blödsinnig.
Wohl wahr. Christine, danke für deinen Anruf.
Ja.
Mach's gut.
Schönen Abend noch.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
0880, 5x5, das ist die Nummer der Late Line. Ihr sollt anrufen, ein bisschen haben wir ja noch zum Thema Schule. Und am Telefon ist jetzt aus Schesel der Sebastian, 22. Guten Tag.
Guten Tag, moin.
So, das muss ich als erstes natürlich auch von dir wissen. Wie hast du deine Schule beendet?
Mit Ach und Krach, sage ich mal. Also, ich habe die Hauptschule besucht.
Ja.
Hab dann auch noch die 10. Hauptschule drangehängt, sozusagen freiwillig. Ich würde sagen, heute sagen, war kein Fehler, war eine richtige Entscheidung. aber wie die Autorin des Buches, ich habe ihren Namen vergessen, schon gesagt hat,
Viviane, es läuft
viel in der Schule hinaus, wie man sich den Lehrer gegenüber gibt oder wie man aussieht, sage ich mal. Also ich hatte jetzt ein Beispiel zu nennen, einen Englischlehrer, der, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Rassist war, aber er hat meiner Meinung nach die ausländischen Schüler grundlos schlechter benotet.
Habt ihr jemals während dieser Schulzeit dann den Aufstand geprobt, euch zusammengetan, den Lehrer darauf hingewiesen oder ist man dann doch so, das geht mir nichts an, Hauptsache meine Zensur stimmt?
Das war ein Lehrer der älteren Generation, der, ich will nicht sagen, ihm war alles scheißegal, aber es hätte nichts gebracht. Also er war auf der ganzen Schule, das war auch keine kleine Schule, dafür bekannt, dass er ab und zu mal ein einfach grundloses Arschloch ist. Manchmal ist er total nett drauf. Er war recht launisch und es hat sicherlich mal einer angesprochen oder vielleicht auch mein Elternteil, aber es hat sich während meiner Schullaufbahn, sage ich mal, bei ihm nichts geändert. Wir so als Klasse hin haben es geschlossen, aber nicht getan.
Mhm. Aber das ist natürlich, ich sag's jetzt nochmal, eine Lektion fürs Leben. Das endet ja nicht mit dem Austreten aus der Schule, sondern es geht ja weiter. Natürlich wird man immer wieder nach Äußerlichkeiten und nach Sympathie bewertet. Das ist im Berufsleben ja am Ende ähnlich. Also da ist man zwar nicht mehr ganz so abhängig, weil man ja kaum noch zensiert wird, aber auch da ist natürlich, steht und fällt das Wohlbefinden des alltäglichen Lebens damit, ob man akzeptiert wird, ob man gewisse Sympathiewerte einfährt.
Das ist richtig, aber in der Schule ist es halt noch was anderes, weil du kannst so einen Schüler damit derartig demotivieren oder irgendwie durch eine schlechtere Note bekommt er halt vielleicht nicht seinen Wunschausbildungsplatz. Du kannst ihn halt so richtungsweisend verändern, sage ich mal, seine Laufbahn. Das ist da, finde ich, schon gravierender ist in der Schule halt als dann später eine Ausbildung oder ein Beruf.
Also kommt man ein bisschen heute Abend zu dem Schluss, man bräuchte eigentlich ein gerechteres Benotungssystem. Irgendwas, was dem Lehrer es unmöglich macht, willkürlich zu benoten, sondern was wirklich ein Benotungssystem ist, was so transparent ist, dass jeder genau sehen kann, klar, hat der eine 5 deshalb, der hat jetzt eine 4 deshalb und niemand sich benachteiligt fühlt und man gar nicht erst diskutieren kann von wegen, ey, ich sag dem Schulleiter, dem Direktor, dass sie Alkoholiker sind, wenn sie mir keine 4 geben. Also, dass sowas erst gar nicht möglich ist. Das ist nun...
Genau so sieht's aus. Also, es steckt halt viel darin, was man nicht als Schüler oder vielleicht auch nicht als Elternteil einsehen kann, woher diese Note kommt oder woher diese Zwischennote kommt oder sowas. Bei Arbeiten ist es klar, wenn da kann man ja nachgucken, du hast so und so viele Fehler gemacht und hast halt dadurch deine 5 bekommen. Aber gerade im mündlichen Bereich oder im Sozialverhalten, das wird jetzt heutzutage auch bewertet oder steht dann im Zeugnis drin, kann man das halt nicht nachvollziehen. Und das ist das, was die meisten wohl stört.
Ja, diese mündliche Note, die hat doch tatsächlich nur den einen Sinn, dass der Lehrer Schüler vor sich sitzen hat, die sich am Unterricht beteiligen, oder? Wenn es die mündliche Note nicht gäbe, was das ganze System gerechter machen würde, dann würden aber unter Umständen, ja, würde er wirklich Monologe halten müssen, weil gar keiner mehr mitmacht, weil man ja gar nicht mehr die Motivation sieht, sich zu melden. Deswegen ist wahrscheinlich das der einzige Grund, warum es die mündliche Note gibt, oder?
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, also auch, es gab halt, sage ich mal, nochmal auf den Englischlehrer zurückzukommen, der war, wie gesagt, nicht nur, der war halt, ich will nicht sagen, dass er ein Rassist war, aber er hatte definitiv irgendwie was gegen Ausländer. Also, dass die konnten sich 500 Mal in der einen Unterrichtsstunde bei ihm melden und auch qualitativ hochwertiges Zeug von sich lassen, die hätten niemals so eine gute Note bekommen wie jetzt, sage ich mal, das blonde deutsche Mädel oder was weiß ich. Also, und das ist jetzt auch nur ein Faktor, jetzt zum Beispiel dieser Rassismus, sage ich mal. Also es gibt dann auch noch bestimmt andere Motive bei ganz anderen Lehrern, irgendwie, warum sie den einen Schüler besser bewerten als den anderen.
Mhm.
Weil ich war jetzt zum Beispiel zu meiner Schulzeit einer, der immer direkt war, auch manchmal halt wirklich zu direkt oder ehrlich, auch den Lehrern gegenüber, also sozusagen immer so ein kleiner Rebell. Also ich habe denen halt gesagt, was ich von denen denke. Das war größtenteils bei vielen Lehrern halt auch mein Fehler. Manche Lehrer hat denen das nicht gestört. Ich fand das gut, dass ich so ehrlich mit denen über sie geredet habe oder so. Und manche haben halt gedacht, was ist das denn für ein Arschloch, dem drücke ich mal eine 5 rein.
Ja, das ist das Problem. Manchen imponiert das ja auch, dass da jemand schon als Schüler eine eigene Überzeugung hat, für die er auch eintritt. Das finden ja manche sogar gut. Andere, aber auch das ist ja im normalen Leben so, finden das eher störend, dass da jemand ist, der irgendwie eine konträre Meinung vertritt, finden das dann eher störend und fühlen sich davon abgeschreckt. So ist ja das Leben.
Ja, Sebastian, so ist das Leben, ja, genau.
So ist es leider. Vielen Dank.
Ja, mach's kein gut. Problem.
Bis Gute zum Nacht, nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss. Dann machen wir direkt weiter bei Aline aus Reutlingen, 22. Guten Tag.
Hi, hi.
Na, gerne zur Schule gegangen oder froh, dass du raus bist?
Eigentlich gerne zur Schule gegangen, aber ich finde, es wird einem teilweise unnötig schwer gemacht.
An welcher Stelle zum Beispiel?
An der Stelle, wie das ganze System aufgebaut ist. Und zwar vom Selektionieren her an, nach Leistung und auch in viel zu jungen Jahren. Und dann auch dahingehend, zu welchem Bildungsabschluss man hingetrimmt wird. Ich glaube, dass es heutzutage für Schüler schwer ist, vielleicht ihr volles Potenzial zu entfalten.
Also wie könnte man das denn verbessern? Hast du da? Es klingt so, als hättest du einen konkreten Vorschlag.
Ein konkreter Vorschlag ist schwierig. Also, weil es kostet halt alles sehr viel Geld. Ich sehe es halt zum Beispiel einfach an mir. Ich bin gleich auf die Hauptschule abgegangen, was wahrscheinlich anders gewesen wäre, wenn 2 Jahre später, nach der 6. Klasse zum Beispiel, selektioniert geworden wäre. Und dann aufs BVJ, eben weil ich aber auch nichts Besseres wusste. Das ist schon mal der erste Punkt. Also wenn du mit 15 noch nicht weißt, in welche Richtung du gehen willst, hast du halt dein 10. Pflichtschuljahr. Und das musst du absitzen, wo du teilweise vom Unterricht her unterfordert wirst, weil du mehr könntest. Du wusstest einfach nur noch nicht, wohin mit dir. Und das schiebe ich ehrlich gesagt ganz klar aufs System. Und ich bin dann bis zum Abitur hoch, habe jetzt auch mein Abitur. Aber ich finde halt, dass teilweise schon die Lehrer für sich selber so gewisse Vorgaben haben. Ja, dieser Schüler ist jetzt eben hier und da gelandet und deswegen wird das wohl so weit bringen oder so weit auch nicht. Und ich glaube auch, dass einfach die Lehrer falsche Vorgaben bekommen haben, weil jeder lernt unterschiedlich. Und ich denke, dass es oftmals schwierig ist, wenn man einfach anders lernt, dass nicht die Zeit da ist, nicht die Kapazität, weil die Klassen zu groß sind, einem das dementsprechend beizubringen und man somit eigentlich von seinem Intellekt schon weiterkommen könnte, aber eben nicht in der Form, wie Bildung angeboten wird. Und das finde ich angesichts des Akademikermangels, den wir haben, schon ein bisschen schockierend.
Was machst du jetzt mit deinem Abitur? Also was machst du beruflich oder studierst
du? Ich mache jetzt gerade eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin.
Aber du bist ja dann auch so ein klassisches Beispiel für jemand, dem dieser Kampf durch die Schule nicht geschadet hat. Oder hast du irgendwelche bleibenden, in Anführungszeichen, Schäden davongetragen?
Ja, ich hoffe nicht, aber ich glaube, das kann ich auch selber gar nicht beurteilen. Nee, also ich denke natürlich schon, dass es, das hört man ja auch gerade oft in der Sendung, eine Lektion fürs Leben ist klar. Man hat irgendwann eine gewisse Frustrationsgrenze und die hilft einem dann auch über vieles hinweg, was später mal kommt, wenn einen da nichts mehr schocken kann. Aber ich finde, man kann es halt auch den Leuten teilweise nicht verübeln, wenn sie dann nicht an sich glauben und es nicht packen, wenn einem vermittelt wird von Leuten, die viel mehr Lebenserfahrung haben, von den Lehrern einfach, dass, ja, Abi ist wohl einfach nichts für dich. Also ein kleines Beispiel, in Baden-Württemberg haben wir das Berufsvorbereitungsjahr als 10. Pflichtschuljahr und da gibt es genau 2 Wege, die man einschlagen kann, den technischen und den hauswirtschaftlichen. Beim technischen werden die Jungs praktisch drauf getrimmt, irgendwann mal Maschinen zusammenzusetzen. Beim hauswirtschaftlichen
sind Kernfächer Kochen und Pflege. Und ich habe jetzt mein Abitur mit dem Profilfach Biotechnologie. Also das ist, wenn man schon darauf getrimmt wird, finde ich, kann man es gerade jungen Leuten mit 15, 16 eigentlich gar nicht verübeln, wenn sie dann nicht mehr weiterkommen.
Ja, leuchtet mir ein. Ich überlege gerade, ob nehmen denn auch Jungs die Hauswirtschaft oder machen die immer den technischen Bereich?
Also wir hatten unter 100 Schülern in meinem Jahrgang keinen einzigen Jungen. Und ich weiß nicht, ob auf dem technischen BVJ Mädchen vorhanden waren. Hm. Keine Ahnung.
Aber es wäre möglich?
Möglich wäre es theoretisch schon, ja.
Okay. Hm. Okay, Aline, dankeschön.
Okay, bitteschön.
Tschüss.
Ciao, ciao.
So, jetzt haben wir hier noch den, ich glaube, der wartet schon ganz lange, der Klaus aus Hameln, 62. Du gehst nicht mehr zur Schule, Klaus. Klaus?
Hallo?
Ich hoffe, das dauert nicht immer so lange, bis du antwortest.
Hallo? Ja, nee.
Ja,
Entschuldigung, ich muss hier jetzt erstmal den Rechner ausschalten.
Achso, alles klar. Ich hatte gerade schon Angst, dass wir irgendwie, weil du in Hameln bist, dass es eine solche Verzögerung gibt. Aber nein, ist alles gut. Du bist 62, längst raus aus der Schule, und das stelle ich dir mal.
Stimmt.
Wahrscheinlich auch noch dann so Volksschüler. So Volksschule
nein,
gegangen?
Nein. Ich war Abiturient.
Ach so, okay.
Abitur gemacht 1968. Und als ich vorhin angerufen habe, habe ich eurem Telefonmann gesagt, damals in den 60ern hatte ich viele Freunde. Ich bin in einem Vorort von Hannover groß geworden. Wir hatten eine große Chemiefabrik und ganz viele Eisenbahner. Auch meine Mitschüler waren Kinder von Eisenbahnern. Und das waren nicht nur alles, was weiß ich, Höhergestellte, sondern Lokomotivführer, Rangierer, Chemiearbeiter und so weiter. Und ich bin auf die Volksschule gegangen, nicht auf eine Grundschule, und wonach es eine Hauptschule gab. Und einige blieben dort dann nach den ersten 4 Jahren. Ich bin aufs Gymnasium gegangen nach Hannover, und nichts und niemand wäre auf die Idee gekommen, Volksschüler blöde anzugucken. Das waren alles meine Freunde. Dann in diesem Vorort von Hannover, ich bin dann eben immer in die Stadt gefahren, wieder zurück, gependelt, ne? So, dann die Eltern von denen, wenn ich also an meinen besten Freund, der also heute zum Glück auch noch lebt, wenn ich daran denke, der war Lokomotivführer, verbeamtet, der hatte natürlich auch vorher, bevor er Lokomotivführer wurde, eine Metallerlehre gemacht. Wenn ich dem gesagt hätte, hör mal zu, was bist denn du eigentlich, Lokomotivführer? Ich glaube, der hätte mich zerhauen, ne? Die waren stolz, das war okay. Volksschule, Abschluss, Metallerlehre, und durchaus, die Kaufmännischen konnten durchaus mit Volksschulabschluss Bankkaufleute werden. Heute bräuchte ein Hauptschüler gar nicht antreten, geschweige denn bei der Deutschen Bank. Und ein Freund von mir hier aus Hameln, Volksschüler gewesen, dann später Bankkaufmann bei der Deutschen Bank. Warum ist das heute nicht mehr so?
Wollte ich dich gerade fragen. Hast du eine Antwort darauf?
Ja, habe ich.
Erzähl.
Das ist nämlich zum Beispiel so. In der DDR gab es keine Paketdienste oder irgendwelche nicht staatlich angestellten Eisenbahner. Heute ist alles aus Kostengründen und zersplittert. Heute werden Pakete von Paketdiensten gefahren. Früher war das die Post. So, und dann ist der Verteilungskampf sehr stark. Dann hat der Computer viele Aufgaben übernommen. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit. Ende der Geschichte ist, man muss ja sieben. Und wenn man siebt, legt man die Messlatte hoch. Und dann macht man eben in Mathematik irgendwas Verrücktes, nur um zu sieben. Das hat ja sachlich gar keinen Sinn. Wir haben damals Abitur gemacht, nach 12 Jahren auf dem Gymnasium mit Kurvendiskussion. Und das war dann gut. So, das kriegt man heute schon in Klasse 11 oder vielleicht sogar schon in der 10. Klasse. Mit anderen Worten, ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Es war damals besser in vieler Hinsicht. Deutlich besser. Ja, weil eben der Verteilungskampf nicht so stark war. Es waren Wachstumsjahre und man machte sein Abitur oder blieb auf der Volksschule und niemand hat einen blöde angeguckt.
Nur ist ja die Zeit immer nicht zurückzudrehen, und das ist immer, das hinterlässt immer so einen schalen Eindruck, wenn man, wir hatten genau zu dem Thema ja auch schon eine Sendung, wenn man nur sagt, früher war alles besser.
Nein, dies war besser. Waren andere Dinge schlechter. Das stimmt. Natürlich waren andere Dinge schlechter. Aber in der Beziehung, man hat nicht auf Hauptschüler in der Art und Weise heruntergeguckt. Mhm. Heute ist ja Hauptschule fast noch schlimmer als Sonderschule. Da hat man wenigstens noch das Attest, dass man eben lernbehindert ist, ne? Aber ein Hauptschüler ist eben aussortiert irgendwie, weiß ich nicht. Na, aber Sie wissen, was ich meine.
Man ist stigmatisiert ein bisschen.
Jawohl, genau. Und das ist vollkommen zu Unrecht, denn ich kenne genügend Hauptschüler hier aus der Stadt, die durchaus hinterher mit dem Hauptschulabschluss ihre Lehren gemacht haben und ihren Mann stehen oder ihre Frau. Mhm. Ja. Und das ist eine große Ungerechtigkeit. Und ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich wollte vielleicht mal Pilot werden, hatte mich damals erkundigt und irgendwie spricht man mit dem und dem und dann sagt jemand, oh, wenn du fliegen willst, dann musst du aber gut sein in Mathematik. Zum Beispiel, neulich konnte man das sehen bei Apollo 13, die mussten das berechnen, wie sie zurückkamen, weil die Computerstrom abgeschaltet war. Mhm. Das ist schwer, aber dann lerne ich Jahrzehnte später einen Berufspiloten der Lufthansa kennen, erzähle dem das, sagt er, wie bitte, was hast du gedacht? Ach Gott, ich habe mich beworben, aus dem Studium heraus jemand sagte, versuch's doch mal mit der Fliegerei, Lufthansa lädt ihn ein, der Dreisatz, das war alles. Ja, das war alles. Und dann ist er geflogen und fliegt auch heute noch, ne? Und er fliegt seinen Airbus und fliegt den Airbus und niemand, bitte, ne? Und der fliegt den Airbus und niemand im Flugzeug wird, niemand wird doch dann... Entschuldigung, meine Frau ist ein bisschen böse auf mich, aber...
Aber aus welchem Grund ist sie böse auf dich?
Weiß ich nicht. Na, ich wollte nur sagen, wenn er den Airbus fliegt, ja, dann wird doch keiner im Flugzeug denken, da ist einer vorne, der kann nicht rechnen. Na?
Nein, natürlich nicht.
Der fliegt ihn ja heute noch mit 58, ja. Der fliegt ihn ja heute noch und hat stets seinen Mann, ne?
Klaus, kümmere dich.
Ja, da ist wohl jemand sehr böse auf mich.
Aber ich hoffe, das hat nichts mit unserem Telefonat zu tun.
Nein, das geht um was.
Trotzdem, anderes. Jetzt heißt es, vom Schlafen gehen die Versöhnung doch herbei.
Ja, da kriegen wir schon in die Kurve, ne?
Alles klar.
Nein, ich meine, aber dieses Beispiel zeigt doch, wie sich alles verschoben hat in einen irrationalen Bereich. Durch das Messlatte hochlegen und das Aussieben, ja.
Das stimmt. Klaus, aber ich kann dir nicht mehr beruhigt zuhören, weil ich weiß, dass deine Frau so wütend ist.
Ach, lass sie schlafen. Ich schläfe gleich wieder. Das macht nichts. Ne? Kriegen wir schon hin.
Okay.
Ne?
Trotzdem danke für deinen Anruf. Die Sendung ist eh fast um und ich will wenigstens noch der Vera aus Bremen guten Tag sagen. Dir erstmal gute Nacht.
Ja, gute Nacht.
Tschüss. So, Vera, jetzt haben wir nur noch ganz wenig Zeit miteinander. Aber immerhin sind wir die Letzten, die miteinander reden. Guten Abend.
Guten Abend, Jörg. Moin.
Bist du, ja stimmt, ist ja schon früh am Morgen. Bist du denn eine glückliche Schülerin gewesen?
Ja. Auf jeden Fall. Doch, das schon. Aber ich hatte auch nur so einen 5 Minuten Schulweg mit dem Fahrrad.
Ach, das ist ja richtig idyllisch. Das ist ja so.
Ja, das war traumhaft.
Ach, auf der Dorfschule gewesen.
Nee, auf dem Kittenberg.
Ach so, okay. Das heißt, du kannst gar nicht. Wir haben ja das erste Gespräch, lustigerweise, heute war ja auch schon jemand, der gesagt hat, Schule ist super. Enden wir jetzt etwa, machen wir die Klammer zu, wieder mit jemandem, mit dir nämlich, die sagt, Schule ist super?
Also Kippenberg war schon cool, weil die diese Profiloberstufe damals hatten oder diese Profilsekundarstufe, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so heißt. Das heißt, wir konnten aber 8. Klasse Musik oder Kunst als drittes Hauptfach wählen, das war schon sehr, sehr cool. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich ganz, ganz wichtig finde, dass man sich gegen Lehrer, die einem irgendwie blöd kommen oder von denen man sich ungerecht behandelt fühlt, wirklich durchsetzt.
Wie kann man das aber machen? Man ist ja doch in einer sehr schwachen Position als Schüler, in einem Abhängigkeitsverhältnis.
Das stimmt. Man muss aber, also ich finde mal, das Schwierige ist, dass Lehrer eine der wenigen Berufsgruppen sind, die kaum bis gar nicht kontrolliert werden in dem, was sie tun.
Aber
wenn Lehrer missbauen, dann hat das halt wenig Konsequenzen in der Regel.
Weil sie auch verbeamtet sind.
Ja, gar nicht mal deswegen unbedingt. Aber Lehrer können halt irgendwie frei tun, was sie möchten in ihren Unterrichtsstunden. Und wenn man ungerecht behandelt wird, kann man als Schüler tatsächlich wenig dagegen tun. Ich glaube, da herrscht halt auch häufig so eine Angst, weil man eben Angst vor schlechten Noten hat.
Mhm.
Und ich glaube, gerade dann ist es wichtig, wenn man wirklich objektiv schlecht behandelt wird, sich dagegen durchzusetzen. So, und vorhin war ja eine Anruferin, die irgendwie ihren Lehrer erpresst hat, ob das dann der richtige Weg ist, ist die eine Frage.
Hat funktioniert,
klar, ist schön, wenn es dann in dem Fall so ist, wenn man so ein starkes Argument hat, wie dass der Lehrer tatsächlich Alkoholiker ist, das ist ja aber nicht in allen Fällen gegeben. Und ich hatte zum Beispiel einen Bio-Lehrer, der echt total der Idiot war und der uns ungerecht behandelt hat und Leute durchgehen lassen hat, die gespickt haben und anderen Leuten schlechte Noten gegeben hat. Und wir sind halt wirklich penetrant ein halbes Jahr zum Schulleiter gegangen, jede große Pause, was dann letztlich zur Folge hatte, dass wir nach den Sommerferien dann auch mal einen neuen Lehrer bekommen haben.
Okay.
Ja.
Nehmen wir das als Motivation, sich zur Wehr zu setzen, was ja generell ein Aufruf ist, der auch in anderen Lebensbereichen durchaus nicht uninteressant ist, sage ich mal so.
Genau, also ich will schon ein Stück weit zur Wehr setzen, natürlich dabei nicht die eigenen Interessen aus dem Auge verlieren, da muss man natürlich immer so ein bisschen abwägen, aber sich nicht alles gefallen lassen. Das ist, glaube ich, so das Fazit, was ich ziehen würde.
Alles klar, Vera. Danke dir, das nehmen wir als Schlusswort so hin und dir noch eine gute Nacht. Schlaf gut.
Ja, juckt dir auch. Schöne Träume.
Dankeschön, tschüss. Das war's mit der Late Line für heute. Danke fürs Zuhören. Es sind auf der Seite lateline.de noch sehr, sehr viele, auch sehr interessante Posts, die ich leider nicht vorlesen konnte. Könnt ihr selber mal gucken, es sind irgendwie weit über 50. Da gibt es noch ein bisschen was nachzuarbeiten. Vielen Dank auch fürs Mitdiskutieren auf unserer Facebook-Seite. Lohnt sich auf jeden Fall auch da immer zuzuhören. Und wenn ihr die Sendung noch mal ganz nachhören wollt, könnt ihr das im Verlauf des Tages, wird diese Sendung auf lateline.de auch als Podcast angeboten. Da könnt ihr die in Ruhe noch mal einhören, falls ihr zwischendurch eingenickt seid oder schlafen gehen musstet, weil ja morgen Dienstag ist und viele von euch zur Schule oder zur Arbeit müssen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jens-Uwe Krause. Gute Nacht.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding.
Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.